Herzlich willkommen zum 38. Mal WTF-Talk. Wissenschaft trifft Freundschaft. Wow, Wahnsinn. 38, da sind wir jetzt schon. Und ja, wir sind heute vom Stammteam hier mit Bernd, Lydia und mir. Holm lässt sich entschuldigen. Und wir haben ganz spannende Gäste für euch hier. Und da ihr die Ruth schon kennt, würde ich direkt die Ruth mal bitten, sich kurz vorzustellen. Ruth, wer bist du denn?
Ja, hallo, ich bin Ruth und ich bin Sozialarbeiterin, Familientherapeutin und arbeite mit sexuell übergriffigen Personen, mache aber auch ganz viel Präventionsarbeit. Aber deswegen bin ich heute nicht hier. Ich bin hier, weil ich aus einer Familie komme, wo der Vater aus dem Osten Deutschlands kam, aus Leipzig, und die Mutter aus dem Westen Deutschlands, nämlich in der Nähe von Köln. Und ich das in meiner Familie ganz hautnah erlebt habe, was das bedeutet, samt Wiedervereinigung.
Das ist sehr, sehr spannend bei unserem Thema DDR heute. Genau. Andreas, wer bist du denn und was führt dich hierhin?
Also, mein Name ist Andreas Finke. Ich bin jetzt im Augenblick in Erfurt. Ich bin evangelischer Pfarrer. Ich habe Theologie studiert in der DDR. Ich glaube, ich bin der Älteste hier in der Runde. Was mich hierher führt, ist mir, ich könnte frech sagen, ist mir nicht ganz klar. Ich vermute es aber. Ich vermute, ich habe auf einer Tagung, auf der Lydia auch war, einen Vortrag gehalten über einige Aspekte meiner Stasi-Akte. Also als die Mauer fiel, war ich 30. Ich habe also 10 Jahre in der DDR, also sehr bewusst. Natürlich habe ich 30 Jahre in der DDR gelebt, aber sozusagen bewusst, sozusagen die Lebensphase zwischen, ja, sagen wir, zwischen 15 und 30 erlebt. Und ich gehörte zu denen, die auf so eine bescheidene Art kritisch oder oppositionell war. Das sind ja alles solche großen Worte. Die vielleicht darüber werden wir ja wahrscheinlich reden. Das kann man ja runterbrechen. Aber ich habe sozusagen meine eigenen Erfahrungen mit der Diktatur gemacht.
Und Lucy, das weitere unbekannte Gesicht, unbekannte Stimme allerdings nicht. Dann können wir direkt vielleicht den Hinweis geben, dass die Zuschauenden dich gerade schon gehört haben, bevor der Stream begonnen hat. Er hat also keine KI erstellt, nein, sondern Lucy und, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr Sohn, richtig?
Ja, wir haben das zusammen produziert und beziehungsweise er hat es produziert, ich habe es gesungen. Ich bin quasi nur die Ausführende und
Exekutive.
ja und
Und was
weswegen
führt dich heute hier hin, genau?
genau, weswegen ich hier bin, ist ja, also wie gesagt, normalerweise bin ich Sängerin und Autorin und ich bin Jahrgang 71. Und ich bin hier, soweit ich weiß, weil ich ein bisschen was erzählen soll vom Inseldasein in Westberlin, was ja umgeben war von der DDR. Also ich war 18, als die Mauer fiel. Und ich hatte aber eben auch einen sogenannten rübergemachten Vater. Mein Vater ist in Magdeburg geboren und habe insofern auch, ja, also wie fast alle Leute in Westberlin, einen sehr engen Kontakt gehabt zur damaligen DDR und ja, versuche das aus Westberliner Sicht, Westberlinerinnen Sicht ein bisschen zu beleuchten.
Sehr cool, dann haben wir auch, ich glaube, wir haben ein rundes Bild heute hier auf jeden Fall. Und ich würde, glaube ich, gerne einfach mal anfangen, ganz basic, was war denn die DDR überhaupt? Vielleicht frage ich Andreas.
Ja, das ist eine schöne Frage zur Eröffnung. Das macht einen gleich ratlos, ja.
Ne?
Ja,
Das kann ich.
was war die DDR? Ich könnte jetzt salomonisch antworten und sagen, naja, die DDR war ein Land, in dem ich aufgewachsen bin. Und was ich mir nicht gewählt hatte, aber ich meine, wer wählt sich das Land, in dem er aufwächst? Aber sagen wir es mal so, es war eben ein Land, in dem ich aufgewachsen bin und ich bin aufgewachsen, mein Vater war Arzt, also, und nicht ganz untypisch für so ein Arzthaushalt, wie es viele in der DDR gab, wo so die Eltern in so einer inneren Distanz zur DDR waren. Also ich könnte fast sagen, meine Eltern haben die DDR verachtet, aber sie haben sie ja natürlich verachtet, aber sozusagen innerlich verachtet. Sie sind nie tätig geworden gegen die DDR. Sie haben sich natürlich angepasst, wie sich ja 99% der Leute angepasst haben, das wissen sie nur heute nicht mehr. Sie haben sich angepasst und sie haben sich auch anpassen müssen, weil man ja gar nicht anders überleben konnte. Und ich bin sozusagen die nächste Generation, die dann ein bisschen aufmüpfiger war und in den 80er Jahren, man muss natürlich auch immer sehen, in den 80er Jahren waren die Verhältnisse auch anders als in den 50er Jahren. In den 50er Jahren sind Leute, die sich angelegt haben mit dem System, noch in Sibirien verschwunden. Das hat sich natürlich geändert. Da gibt es Zäsuren, wo sich das geändert hat. Mitte der 70er Jahre mit der berühmten Schlussakte von Helsinki, KSZE-Schlussakte, hat die DDR ja auch versucht, so sozusagen in den Reigen der anerkannten Länder aufgenommen zu werden. Und dann hat sich sozusagen die Situation ein wenig geändert. Aber wenn du jetzt so fragst, was war die DDR, muss man immer wieder dazu sagen, sie war insofern ein seltsames Land, dass wir ja die Großteil der westdeutschen Medien konsumieren konnten. Also in meinem Elternhaus wurde nur Westfernsehen geguckt. Und ich habe natürlich auch nur Westradio gehört, bis auf wenige Ausnahmen. Und da geht schon los. Das beschreibt vielleicht, oder das deutet ein bisschen auch das Schizoide an. In dem Sinne ist die DDR auch was ganz anderes als zum Beispiel wahrscheinlich heute vielleicht Weißrussland oder der Iran, aber darüber müssen wir reden. Also das würde mich interessieren, darüber zu reden. Also was bedeutet so eine DDR-Erfahrung auch für andere totale Staaten heute? Weil die DDR, das ist ja sozusagen Schnee von gestern. Aber interessant wird es natürlich, wenn man fragt, was lehrt uns das so? Was gibt uns das für die Gegenwart mit?
Ich würde an der Stelle vielleicht erwähnen, dass mein Eindruck ist, dass jüngere Menschen häufig eine sehr abstrakte Vorstellung haben von dem, was die DDR war, ne? Weil es für jüngere Generationen ja so was Historisches ist, die das selber gar nicht so mitbekommen haben. Und von daher würde ich auch gar nicht so als Allgemeinwissen voraussetzen, wie da auch wirklich die Lebensbedingungen waren und was das für ein System war. Und deswegen hoffe ich auch, dass ihr auch gerade zusammen so ein bisschen aus den verschiedenen Perspektiven ein bisschen erzählen könnt, wie das damals in eurer auch persönlichen Erfahrung aussah, weil das eben dann nicht mehr so abstrakt ist.
Ja, das finde ich eine richtig gute Idee. Ich gebe vielleicht einmal die Randdaten. 7. Oktober 1949 bis zur Wiedervereinigung 3. Oktober 1990. Das ist jetzt die Geschichtslehrerin hier. Aber die Lucy hatte sich gemeldet und deswegen nehme ich sie jetzt mal dran.
Nee, ich ziehe das zurück. Mach du mal erstmal weiter.
Nee, es waren nur ein paar Jahreszahlen.
Na, vielleicht
Ja, genau, gerne,
darf ich
Andreas.
mal was sagen zu dem Stichwort. Also ihr müsst mich dann bremsen, ja. Das ist eben, ich bin ja sozusagen Biografie geschädigt. Ihr könnt ja sagen, dass Betroffene berichten. Dann macht er eben den Ton aus oder werft mich raus. Aber ich will mal was sagen zu dem wichtigen Stichwort, dass vieles we wenig bekannt ist, weil das fällt mir auch auf. Ich bin hier tätig auch als Studentenfacher. Ich habe also viel mit Leuten zu tun, die Abitur haben und die studieren. Und also von denen viele wenig über die DDR wissen. Und das Schlimme ist, man kommt sich dann immer so oberlehrerhaft vor, wenn man sagt, die wissen so wenig. Und ich würde das erstmal ein bisschen freundlicher beschreiben, für mich zumindest, dass ich sage, ich kann das auch verstehen, dass man sich für ein vergangenes Land nicht so wahnsinnig interessiert. Also die DDR ist 35 Jahre vorbei. Und wenn ich mir das mal angucke mit Blick auf das NS, auf den NS-Staat, der war 1980, 35 Jahre vorbei. Da habe ich mich für die Gestapo oder für den NS-Staat auch nicht sehr interessiert. Also ich habe einerseits ein bisschen Verständnis, dass man sagt, mein Gott, das ist so ein fernes Land. Aber die andere Seite ist eben gerade bei vielen gegenwärtigen Diskussionen, ich habe ja schon mal angedeutet, Iran, China, Weißrussland oder wenn man auch Diskussionen um sehr autoritäre Parteien daran denkt, da geht es mir schon so, dass ich sagen möchte, naja, vor allem liebe junge Leute, unterschätzt nicht, wie gefährdet die Demokratie ist, eben durch totale Strukturen und was das eben bedeutet, wenn eben sozusagen Wissenschaft, Freiheit, Medien gleichgeschaltet sind. Das ist ja sozusagen die Geschichte der DDR, wenn man eben nicht mehr seine freie Meinung sagen darf oder so. Und deswegen tut es mir manchmal auch weh, wenn heute viele Leute sagen, hier darf man ja gar nicht seine Meinung sagen. Das ist eben Unsinn. Natürlich kann man seine Meinung sagen. Ich komme aus einem Land, wo man seine Meinung nicht sagen durfte und wo man eben von der Uni flog. Wenn man eben, was weiß ich, einfach nur einen kleinen Aufkleber auf der Jacke hatte, auf dem stand Schwerter zu Pflugscharen. Deswegen sind viele meiner Kommilitonen von der Uni geflogen. Und das muss man sich klar machen, was das in dieser Wucht eben bedeutet.
Was
Auf jeden
stand da
Fall.
drauf?
Schwerter zu Pflugscharen. Sozusagen das Motto der ostdeutschen Friedensbewegung ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Also es ist so eine prophetische Verheißung. Da werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Sicheln
Das
zu
sind Friedens, ne? Frieden.
sowas. Es ist so ein
Friedensfrieden.
Friedenssymbol, was die Sowjetunion den Vereinten Nationen auch mal als Skulptur geschenkt hat. Das steht in New York vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen. Und die DDR-Friedensbewegung hat das entdeckt. Es war natürlich pfiffig, sowas zu entdecken, was nun gerade von der Sowjetunion auch sozusagen umgesetzt wurde, künstlerisch. Und das war etwa 82, 83, habe ich in Halle-Saale Theologie studiert. Und da kriegten wir die klare Anweisung, entweder ihr macht diese Aufnäher ab oder ihr dürft die Universitätsgebäude nicht betreten. Das bedeutet faktisch, einige meiner Kommilitonen sind dann von der Uni geflogen. Das sind so einzelne Geschichten, aber ich finde diese Geschichten wichtig, um zu beschreiben, das war die DDR. Man kann übrigens auch andere Geschichten erzählen, und das erlebt man ja heute viel. Viele erzählen, es war alles schön und viele Leute haben gut zusammengehalten. Und die Dorffeste waren immer so schön. Möglicherweise stimmt diese Geschichte auch.
Dieses Romantisierende, das kenne ich auf jeden Fall, dass auch dann wirklich auch mit poetischen Wörtern gespielt wird, Tränenpalast. Nur ein Stichwort davon, aber wirklich auch, dass sehr romantisiert wird. Aber Lucy, du hast es ja auch mehr oder weniger kennengelernt, zwar nicht in Ost-Berlin, aber in West-Berlin. Was
Naja,
kannst
also
du dazu
ich
sagen?
war auch, oft genug in Ostberlin. Also das war natürlich als, wie gesagt, als Westberlinerin
Für dich war es möglich, ja.
etwa, nee, eben nicht, eben
Nicht?
gerade gar nicht, sondern also es war so, also ich würde gern vorher schon mal eingrätschen. Also
Gerne.
Tränenpalast übrigens war tatsächlich ein, also es war ein Ost-West-Berliner Begriff für für das Haus, wo die Leute sich verabschieden mussten, wenn sie einander besucht haben. Und das war halt für West-Berliner nur, also war es also Bürokrat, also mit nicht so riesigem bürokratischen Aufwand, da musste man sich dann nur 3 Monate vorher anmelden, gar nicht möglich, nach West-Berlin also zu gehen. Und du musstest auch nachts wieder zurück, also nachts um 12, du durftest dort nicht übernachten. Und deswegen, da haben dann die ganzen Leute gestanden und geweint und sich verabschiedet, also die ganzen Familien. Also die haben halt sehr bewusst versucht, weil es ja eben Familien gab, die eben wirklich 2 Straßen weiter, nur getrennt von der Mauer, teilweise ihre Angehörigen hatten, da wirklich ganz bewusst einen Keil dazwischen zu treiben. Also rüber, also aus der DDR nach Westberlin durften ohnehin nur die Rentner. Und es war für Westberliner extrem schwierig, zu den eigenen Angehörigen zu kommen. Und also es war auch schwieriger als für Westdeutsche, die wir damals Wessis schimpften. Das ist auch halt auch irgendwie, das war. Aber was ich da sagen wollte, ist, dass ich das sehr oft erlebe, was für mich teilweise sehr befremdlich ist, was ich auch nachvollziehen kann, weil ich glaube, das ist immer, wenn du jetzt hier in so einem Staat lebst, wo ja auch natürlich vieles im Argen ist, ist es total schön, so ein Konstrukt sich zu überlegen, dass es mal was gab, was irgendwie besser war. Also ich kriege das sehr häufig mit bei Jüngeren, dass die dann erzählen, also dass die auch ganz bewusst so sagen, ich bin Ossi, und dann sind die aber erst 25 oder so und haben das gar nicht mitbekommen und erzählen halt, dass das dann, keine Ahnung, quasi die umweltbewusste Alternative wäre zu einem heutigen kapitalistischen Staat, und also erzählen so ganz hochtrabende Dinge, und dann denke ich mir immer, ich sitze da und ich war dabei, und ich glaube, dass in jeder Diktatur ein schönes Privatleben möglich ist. Ich glaube, das muss ja auch möglich sein. Du musst ja auch irgendwie geistig gesund bleiben, und du musst es dir ja irgendwie schön machen, so gut es geht. Also wenn dann deine Angehörigen nicht gerade irgendwo im Knast sitzen aber ich denke, dass wir wirklich das nicht vergessen sollten, was das eben teilweise für ein unglaublich repressiver Staat war, und dass es eben doch ein Unterschied ist, das, was ja gerade eben auch schon gesagt wurde, zwischen einem totalitären Staat, wo du gewisse Dinge eben nicht hast, re gewisse Rechte eben nicht hast. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen.
Wie sah denn der Alltag überhaupt in der DDR aus? Vielleicht kann Ruth dazu was sagen, und ansonsten dann gerne auch Andreas.
Also ich glaube, das ist nicht die passende Frage, ganz so passende Frage für mich, weil ich war bei der Wiedervereinigung schon 13 Jahre. Also das, was ich erlebt habe, war aus Kindersicht, vielleicht noch vorpubertierender Sicht, aber es war natürlich unglaublich anders und deswegen, ich kann nichts zum Alltag sagen. Ich hatte Besuchskontakte, wir sind öfter zu unserer Familie gefahren. Mein Vater ist über die Grenze gegangen 1952, der ist 32er Baujahr gewesen, 1952 ist er über die Grenze gegangen mit seiner damals ersten Frau und auch schon seinem erstgeborenen Kind. Das heißt, wir waren immer sehr geprägt von diesem Ost und West. Und es gab auch diese Begriffe innerhalb der Familie, Ossis und Wessis. Und es gab auch immer die Sorge, wann können wir uns wiedersehen? Also auch diese Sehnsucht, die Familien haben, wenn sie auseinandergerissen werden. Also es war immer so was Gespaltenes in der Familie. Und das heißt, so ein Besuch im Osten hatte natürlich unglaublich viele Facetten. Ne? Es mussten alle Geschichten erzählt worden. Es ist viel geweint worden hinter der Grenze. Da kann ich mich erinnern, umarmt worden, geweint worden. Ich weiß, dass es für mich damals also es wirkte für mich, also es war wie eine andere Welt. Ich kann mich sind so, so ihr sagtet ja schon, es wird ein bisschen anekdotisch heute, ne? Aber ich kann mich daran erinnern, dass es ein Schaufenster gab und da war als Pyramide waren so Sauerkrautdosen gestapelt und ich stand davor und ich konnte das Konzept nicht begreifen. Ich konnte nicht das Konzept begreifen, dass in einem Schaufenster Sauerkrautkonserven waren und aber es waren so viele Eindrücke, ne? Es waren so viele Eindrücke, man konnte gar nicht alles auf einmal klären. Und ja, genau, aber ich kann nichts sagen zum tatsächlichen Alltag. Ne? Ich kann über diese ganzen familiären Geschichten erzählen und eben, was uns auch erzählt wurde. Aber letztendlich war ich zu jung. Ich war 13, als die Mauer fiel. Dazu kann ich vielleicht gleich auch noch was sagen. Oder zu den Besuchen, zu den Grenzkontrollen, zu solchen Themen, ja.
Na, die Sauerkrautdosen sind doch ein schönes Bild. Sie beschreiben doch ganz schön wirklich so ein Stück Alltag in der DDR. Also man hat sozusagen den Auftrag gehabt, die Schaufenster irgendwie nett zu gestalten, und zwar mit dem, was man eben hatte. Und es gab ja kaum frisches Obst und Gemüse, oder es war ganz schwierig mit Obst und Gemüse. Ich finde das mit den Sauerkrautdosen sehr naheliegend. Also im Obst- und Gemüsehandel gab es meistens Rotkohl und Weißkohl. Das hat die DDR auf die Beine gestellt. Südfrüchte ja sowieso gar nicht. Ja, es gab nie in der DDR eine einzige Kiwi. Das muss man sich mal klar machen. Das vergisst man ja immer. Und das ist ja auch wieder sowas. Man kann es eben nur erzählen, anekdotisch erzählen. Insofern ist die Geschichte mit dem Schaufenster eigentlich ganz typisch. Mein erster Impuls war kurz zu sagen, auch wenn das jetzt paradox klingt, vielleicht war der Alltag gar nicht so anders als in Westdeutschland. Ich sage das deshalb, weil ich bin seit 25 Jahren mit einer Frau zusammen, die in Westberlin groß geworden ist. Ich kenne also auch diese, und da merke ich immer, dass sozusagen das Kulturphänomen Deutschland in den 70er, 80er, 90er, in den 70er, 80er Jahren, da sind wir uns bei aller Tiefe der Grenze, also bei aller Distanz auch wieder nah gewesen, weil wir ähnliche Interessen hatten, so in gewisser Weise. Also das ist jetzt erscheint vielleicht paradox, aber Freizeitinteressen waren ein Stückchen ähnlich. Die waren natürlich anders gefüllt, wenn man im Westen nach Mallorca fuhr, fuhr man im Osten eben nach Ungarn. Das war ja sozusagen das Mallorca des Ostens, war ja Ungarn, oder Plattensee ist das Traumziel gewesen. Und so. Also insofern war der Alltag vielleicht gar nicht so wahnsinnig anders. Ich hing noch auch an einem sehr schönen Bild, was vorhin fiel. Das ist dieses mit so einem Stück die Idylle in der Diktatur. Na klar, das ist ja aber mit dem Dritten Reich nicht anders gewesen. Man kann natürlich in der Diktatur, wenn man sozusagen das private Glück hat, kann man sozusagen auch die Idylle leben. Es gab vor einiger Zeit so ein paar Fernsehsendung habe ich gesehen, private Filmaufnahmen aus dem Dritten Reich, wo jemand eine Kamera hatte und hat dann immer wieder das private Glück gefilmt. Es gibt ja sogar Filme über das private Glück von KZ-Aufsehern. Also ich würde es ein bisschen so sagen. Ich würde sagen, wenn man nicht aneckt mit den politisch Herrschenden, konnte man sozusagen im Windschatten der Aufmerksamkeit so sein privates Glück natürlich pflegen. Das war eben so, und das ist wahrscheinlich in jeder Diktatur so auf der Welt, ja. In der DDR wurde es dann schwierig, wenn man irgendwie tätig wurde, und das war in meiner Generation natürlich dann eher die Umweltbewegung. Also wir fingen halt an, uns darüber zu beschweren, dass die Flüsse stinken. Also der Fluss, der durch Erfurt floss, der Fluss heißt Gera, der stank. Und ich bin in Halle-Saale damals groß geworden, habe in Halle-Saale gelebt. Die Saale hatte unglaubliche Schaumkronen und sie stank und sie war wirklich im Grunde eine fließende Giftmülldeponie. Und das hat die Leute aufgebracht. Also sozusagen eher die Kritik an solchen, das war auch klug, an solchen Erscheinungsformen des realen Sozialismus. Also ich erinnere mich, um das mal zu beschreiben, was das konkret heißt. Also ich erinnere mich an eine aufmüpfige Aktion von Freunden von mir. Die haben sich eben zum Angeln an der Saale getroffen. In der Saale lebten natürlich längst keine Fische mehr. Und die haben ganz bewusst mit einem Besenstiel und einem Strick dran, und da war gar kein Haken und kein Futter dran, sondern die haben sozusagen demonstrativ diese Absurdität dieses toten Flusses vorgeführt. Und die haben enorme Schwierigkeiten mit der Staatsmacht bekommen, wegen dieses demonstrativen Auftretens. Und das war ja, der Staat hat das schon begriffen. Das war ein Protest gegen die Verschmutzung der Flüsse.
Protest ist ein gutes Stichwort. Ich wollte nämlich nur einmal kurz erklären, warum wir gerade heute über die DDR sprechen, am 17. Juni. Denn wir haben uns natürlich da was bei gedacht, das soll auch mal vorkommen. Denn am 17. Juni 1953 fand eben der Aufstand vom 17. Juni statt. Auch der auch Volks- oder Arbeiteraufstand genannt wird. Und das war eine Welle an Vorkommnissen in der DDR, die zwischen Streiks, Massendemonstrationen und politischen Protesten waren und ja, hatte teilweise mit repressiven Maßnahmen des SED-Regimes zu tun und entwickelte sich dann zu einem Flächenbrand. Also das eben als Erklärung, warum wir gerade heute zu diesem Datum darüber sprechen. Genau, jetzt wollte ich aber gar nicht so weit weggehen von dem, was Andreas gesagt hatte, und wollte tatsächlich fragen, welche Rolle die Stasi so gespielt hat im täglichen Leben oder auch wie diese Überwachung das Verhalten der Bürger beeinflusst hat. Lucy, erinnerst du dich da an etwas? Also, du wirst ja als Besucherin bestimmt eine Stasi-Akte gehabt haben, oder?
Nein, das glaube ich nicht, dass wir, also ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, mit 18 hatte ich die. Bin tatsächlich später geprüft worden, ob ich bei der Stasi war, weil ich sehr lange als Radiomoderatorin für den RBB gearbeitet habe, und da wurden die Anchor-Leute routinemäßig überprüft. Und da habe ich dann, weil ich war zu der Zeit mit einem Ossi verheiratet. Ich hatte sehr, sehr schnell nach der Wende einen Ossi kennengelernt, einen Ostberliner. Und der wurde überprüft. Und da bekam ich dann raus, dass der bei der Stasi war. Aber, und das muss man jetzt dann sagen, ich hatte, nachdem er mir die Geschichte erzählt hatte, weswegen er, also er hat nie, es gibt keine Akte oder gab keine Akte von ihm, wo irgendwas war. Also er hat niemanden jemals irgendwie irgendwo angeschwärzt. Er hat, sein Name stand da aber drin, weil ihm gedroht worden ist, wenn du nicht mitmachst, dann macht dein bester Freund kein Abitur. Und dann hat er als Freund, weil der war ein guter Freund, war jetzt nicht der für mich passende Ehemann, aber hat er gesagt, okay, dann unterschreibe ich. Und er hat aber wirklich tatsächlich nie mehr gemacht, als zu unterschreiben. Und wie gesagt, und mir hat es ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, nicht im Sinne von, um Himmels Willen, mit wem bin ich da verheiratet, sondern also was für ein Hochmut ist es eben auch als Wessi zu glauben, ich wüsste etwas vom Leben in der DDR, mit der Freiheit wieder gehen zu können. Und das fand ich, also ich habe eine andere Geschichte gehabt, meine damalige beste Freundin, die hat kurz nach der Wende dann mitbekommen, dass, also deren Mann hatte sich, entsetzlicherweise, deren Mann hatte sich erhängt, als ihm die Ausreise verweigert worden war in der DDR. Und sie hat dann mitbekommen, dass ihre damals beste Freundin Stasi-Spitzel gewesen war und sich sogar noch damit gebrüstet hat in einem Magazin, was damals rauskam. Und also das sind Dinge in der Biografie, wo ich mir denke, die sind so hart und die sind so jenseits des für mich Vorstellbaren an Schrecken. dass ja, dass ich einfach einen heiden Respekt vor allen Leuten habe, die ja, die aufrecht da durchgehen konnten und auch sich dann auch irgendwie so durch, teilweise auch so durchlavieren konnten. Ich glaube, was wir uns immer so vorstellen, als auch wirklich als Wessis, ja, die nicht in einem totalitären System aufgewachsen sind, zu sagen, ja, da muss man doch dann und da, also ich hätte dann bestimmt und so. Nee, glaube ich nicht. Und ich glaube, die wenigsten von uns hätten und die wenigsten von uns hätten sich getraut oder wären auch, ja, also das hätten dann ihren besten Freund nicht unterstützt, zum Beispiel. Und das fand ich krass. Und ja.
Ja, ich wäre wahrscheinlich ganz schnell in den Jugendwerkhof gekommen, weil ich also als Jugendliche schon viel zu viel gelabert habe über alles. Um das vielleicht kurz zu erklären, das könnte man als so eine Art sozialistisches Bootcamp bezeichnen, ganz modern. Da kamen eben die schwierigen Jugendlichen hin, aber schwierig hieß dann auch manchmal einfach nur in Geschichte oder in der Schule einfach einen Aufsatz zu schreiben. Nö, finde ich nicht, finde ich blöd, blöde Idee oder und so weiter und so fort. Das reichte schon. Und da wurden dann die Jugendlichen wie Straftäter behandelt. Andreas, hast du davon was mitbekommen als damals dann?
Ja, das wäre jetzt ein wochenfüllendes Programm. Ich versuche es kurz zu machen und sage, vielleicht erstmal eine Zahl. Es gab also gegen Ende der DDR gab es etwa so viele inoffizielle Stasi-Mitarbeiter, also was der Volksmund so Spitzel nennen würde, dass etwa auf 90 DDR-Bürger ein Spitzel kam. Das muss ich erstmal klar machen, was das für Massen sind, ja. Und andererseits ist natürlich in bestimmten Szenen, vor allem in so, ich habe so das Wort ja vorhin benutzt, so leicht oppositionellen Kreisen oder Kirchenkreisen oder Ähnlichem, war die Quote natürlich viel höher. Es gibt so einen Bibelsatz, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Gott. Und wir haben immer gefrotzelt und haben natürlich gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, ist natürlich die Stasi dabei. Ich kann das aus meiner Akte nur bestätigen, es war immer so. Es war so, und ich will aber vielleicht zur Erklärung sagen, weil das wird oft so falsch verstanden. Man muss sich klar machen, dass diese ganze Stasi-Geschichte natürlich, vor allem sozusagen die inoffiziellen Mitarbeiter, die sind oder sehr viele sind erpresst oder gelockt worden mit Angeboten, und zwar nicht, wie man heute denkt, mit Geld. Heute reduziert sich ja immer alles auf Geld, sondern in den Szenen, in denen ich mich bewegt habe, ist man natürlich erpresst worden mit Studienplätzen und mit ganz netten Jobs. Also ganz klar, also völlig naheliegend ist der Fall. Also wenn du promovieren willst oder eine Assistentenstelle an der Uni haben willst, dann erwarten wir natürlich, dass sie auch mal berichten über das, mit wem sie da beim Mittagessen. Sie wurden beobachtet, wie sie mit Herrn Mayer doch so in einem angeregten Gespräch beim Mittagessen saßen. Worum ging es denn da? Und weil es gerade eben gesagt wurde, dass jemand sich verpflichtet hat, hat aber nie was Schlimmes gemacht, da hätte ich ihm meine Fragezeichen. Warum können wir das überhaupt nicht beurteilen? Was ist schlimm und was ist nicht schlimm? Was ist denn schlimm? Was ist nicht schlimm? Es geht doch immer um die Verletzung von privaten Dingen. Es werden immer, das ist eben die Masche des Geheimdienstes. Es wird sozusagen, intime Dinge werden benutzt und werden an das Licht gezerrt, um sie gegen jemanden zu benutzen. Wir haben Fälle, wo gesagt wurde, Frau so und so hat ein tolles Verhältnis zu ihren Kindern. Ein im Prinzip harmloser Satz. Aber natürlich hat die Stasi daraus geschlussfolgert, wenn wir Frau so und so brechen wollen, müssen wir es über die Kinder machen. Und genau das ist eben die Art, wie Geheimdienste arbeiten. Ich sag's zum dritten Mal. Und das funktioniert jeden Tag in Russland, in Weißrussland, in dem Iran genauso. Das ist eben nicht so. Die sind doch nicht so blöd, dass die daherkommen und sagen, würden sie sozusagen über den Nachbarn und aufschreiben, was der denkt, sondern die kommen natürlich und sagen, berichten Sie doch mal von dem Nachbarschaftsfest und worüber wurde denn gelacht und was wurde denn besprochen, nachdem das Bier reichlich floss und so. Also die kommen sozusagen von hinten durch die Brust. Also in meinem Fall zum Beispiel, um es nochmal zu illustrieren. Ich selber habe mich relativ viel mit religiösen Randgruppen oder sogenannten Sekten beschäftigt, auch schon während meines Studiums. Da hätte man doch nicht zu mir gesagt, können Sie sich bei den Zeugen Jehovas einschleichen und dann über die Zeugen Jehovas berichten, sondern die hätten, bleibt beim Konjunktiv, weil ich nichts erlebt habe, sie hätten zu mir gesagt, Können Sie da nicht mal hingehen und schreiben Sie doch mal, worüber die reden und was die so machen und wo die ihre Zeitschriften herbeziehen? Die waren ja alle aus dem Westen. Und nein, natürlich müssen Sie keine Spitzeldienste machen, aber schreiben Sie das doch mal auf. Und irgendwann, wenn man es zum dritten Mal gemacht hat, dann ist man in der Falle. Dann plötzlich heißt, naja, wir haben doch bisher so gut zusammengearbeitet. Und denken Sie mal dran, Ihre Tochter will ja vielleicht auch mal Medizin studieren. So läuft das.
Ja, danke für die Ausführungen, weil das, glaube ich, tatsächlich schwer vorstellbar ist, wenn man das nicht erlebt hat, in welchem Ausmaß das auch war. Da hat mich dein Vortrag nämlich sehr beeindruckt, weil ja, also es ist für mich selbst abstrakt und ich bin ja als Kind aus Polen gekommen, aber darum geht es ja heute nicht und habe da so ein paar Storys natürlich auch mitbekommen. Aber was du da erzählt hast, wie, ja, also vielleicht
Ja,
kannst du ein.
also das wäre mir, Entschuldigung, wenn ich da jetzt so viel rede. Ihr könnt
Klar.
mich, ich habe das schon mal im Scherz gesagt, könnt mich
Sehr gerne.
unterbrechen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man das nochmal versteht. Also, ich sag's mal ein bisschen philosophischer. Das Böse kommt nicht nur in Form sozusagen des Bösen. Da sitzt das Böse in der Tür und sagt, kannst du Böses tun und kannst du sozusagen für den russischen Geheimdienst arbeiten und Menschen irgendwo Bomben bauen oder Bomben unter Autos anbauen, sondern das Böse kommt oft in der Form der Verführung. Also das Böse kommt und sagt, wir wissen nicht so genau, was die da besprechen in dem Literaturkreis. Aber gerade weil wir es nicht wissen, könnten sie da nicht mal hingehen zu dem Literaturkreis und mal wissen, die Ohren spitzen und mal hören und schreiben sie doch mal auf, was da beredet wurde und so. Und das ist die Falle. Das ist die Falle. Ja?
Es wurde vorhin ja auch die Frage gestellt hier im Chat, ob der Film Das Leben der anderen zum Beispiel, also der ist ja gut recherchiert, ne? Ich weiß nicht, ob alle wissen, worum es da geht, aber wenn du den gesehen hast, wie war denn dein persönlicher Eindruck für ihn?
Ich finde den sehr stark, das Leben der anderen. Und ich finde auch diese Serie Weißen See unheimlich stark. Die hat, glaube ich, der RBB produziert, wenn ich mich nicht täusche. Die ist natürlich ein bisschen konstruiert, dass diese Stasi-Leute da alle zusammenwohnen und so weiter und so fort. Irgendwie muss man es machen. Aber Weißen See beschreibt vor allem natürlich sozusagen auch ein bisschen dieses, ja, ich sage nochmal so, dieses Kirchenmilieu da in Berlin, in der Zionskirche, wo sie diese Umweltblätter drucken und so. Also ich glaube, diese Umweltgeschichten spielten eine große Rolle. Ich zögere ja mit dem Wort Opposition. Das ist ja im Grunde keine Opposition gewesen, sondern ich würde bei mir so sagen, das war so der zarte Versuch, sich so einer einfachen Ideologie nicht völlig anzupassen. Und ja, wir haben uns eben Bücher aus dem Westen besorgt oder wir haben über manches diskutiert und über Bücher diskutiert. Und das hat oft schon gereicht, ich hatte zum Beispiel einen Lesekreis zu Staatstexten, Texte zur Staatsphilosophie. Da haben wir sogar Marx gelesen. Und selbst das war natürlich ein Riesenproblem für die Stasi. Warum lesen die freiwillig Marx? Geradezu absurd, weil das ja nun Teil der offiziellen Ideologie war. Aber alles das, was der totale Staat zeichnet sich eben dadurch aus, dass er in gewisser Weise alles kontrolliert oder kontrollieren möchte. Deswegen spielten ja die Kirchen da so eine Rolle, weil das der einzige gesellschaftliche Freiraum war, wo eben man sich auch ein Stück treffen konnte oder wo man überhaupt Räume hatte, sich zu treffen. Ich will ja gar nicht sagen, dass die frei waren, weil da waren natürlich die Spitzel dann natürlich auch wieder. Aber dort waren eben Räume und es gab sozusagen in der Szene der Punker, die es ja auch gab in den 80er Jahren sehr stark, natürlich dann auch Leute, denen war das auch egal, ob sie beobachtet werden oder nicht. Sondern die haben sozusagen ihr Stiefel gemacht.
Lucy.
Was, verzeih, wenn ich da gerade eingrätsche, weil mir das so auffiel, weil was ich so spannend fand, ich habe mich gerade an dem Wort Lesekreis festgekrallt, weil ich glaube, es gab eine, zumindest war das etwas, was ich in meiner Ost-West-Ehe immer so mitbekommen habe und wo ich fast schon neidisch war, weil ich glaube, da gibt es dann eben auch diese andere Seite. Dass es in der DDR etwas gab, also etwas viel zu viel gab, was wir viel zu wenig hatten, also auch in West-Berlin oder was wir auch heute noch zu wenig hatten. Also ko bitte korrigier mich, wenn es falsch ist, ja, so durch der Experte bist du da, aber das war Zeit. Und ich hatte immer das Gefühl, dass also allein sowas wie so ein Lesekreis zu veranstalten oder so, dass du, wenn du wenn du in den 80ern in West-Berlin aufgewachsen bist, und ich denke, das war jetzt in den 80ern in Westdeutschland nicht anders, dann hast du ganz viel Zukunftsängste gehabt, dann wurde dir gesagt, du musst sofort irgendwie, du musst super, super gut sein im Allem und du darfst auf keinen Fall was verpassen und du musst sofort und dies und ich weiß, dass zum Beispiel mein Ex-Mann, der hat eine Zeit lang in so einem ausgebauten Eisenbahnwagen gewohnt und quasi so die Sommer durchdiskutiert. Und dann haben sie so teilweise so polyamoröse Experimente gemacht. Und es war so, also ich dann dachte, wann habt ihr denn das alles gemacht? Ihr musstet doch irgendwie. Und also so diese Zukunftsangst, die bei uns existiert hat und die ja, glaube ich, immer noch existiert, das kam mir zumindest so vor, die gab es viel weniger, eher im Gegenteil. Es war eher die Angst, dass man außerhalb dieses kleinen Lebens, dieser kleinen Flucht, die du dir gebaut hast, eben gar nichts erlebt, oder?
Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Ja, das ist das Kuriose. Es gibt ja auch ein Buch Bohem in der DDR oder Kunst und Bohem in der DDR gibt es ein Buch. Ja, das ist ein bisschen kurios. Man muss nur aufpassen, wie man es deutet. Also ich würde eben sagen, dass bestimmte Literatur- und Lesekreise und Freundschaftskreise, Freundeskreise waren ein Mittel zum Überleben. Und möglicherweise war das sogar, so wie du es sehr schön beschrieben hast, das war in gewisser Weise sozusagen besser als im Westen, weil ihr natürlich auch mehr Ablenkung hattet. Ihr wart dann, soweit ich es beobachte, wart ihr dann ständig in Griechenland oder sonst wo unterwegs oder mit dem irgendeinem Euro-Ticket in Frankreich. Das konnten wir ja alles nicht. Ja, also so, insofern, nur man darf daraus nicht schlussfolgern, die Diktatur sei gut, sondern man muss nur
Nee.
daraus schlussfolgern, man kann offensichtlich die Repression ist so stark, dass Leute sich dann andere Freiräume suchen. Vor allem Freundschaft ist ein großer Freiraum. Bei aller Stasi-Geschichte. Das stimmt schon. Deswegen sagen ja auch manche, in der DDR war der Zusammenhalt besser. Ich wäre sehr vorsichtig mit diesen Idealisierungen. Aber so wie du es so sehr schön, wie du es gerade beschrieben hast, ist da was dran. Und vieles von diesen Lesekreisen, die ich kenne, sind alle nach 1990 zusammengebrochen. Die treffen sich jetzt nur noch zum Wein trinken und lesen kaum noch Bücher. Für uns war Bücher lesen zum Teil, das war ein Medium des Überlebens. Das hat aber was damit zu tun gehabt, dass wir manche Bücher eben nur in ein Exemplar hatten und das Gefühl hatten, jemand leiht uns eben, was wäre denn mal ein Beispiel, was weiß ich von Wilhelm Reich oder irgend so ein Buch, die es in der DDR halt nicht gab, irgendwelche Exotenbücher. Die hatten wir eben mal für 14 Tage, dann haben wir die uns gegenseitig vorgelesen. Heute, wo alles verfügbar ist, hat es ja auch irgendwie keinen Wert mehr. Nur, wie gesagt, das heißt eben nicht im Umkehrschluss, die Diktatur ist intellektuell förderlich, sondern es das heißt nur, dass es ein Stückchen so war in dieser seltsamen DDR-Diktatur.
Gut, Ruth.
Man könnte sagen, es ist eine Form von Resilienz, die Menschen entwickeln in bestimmten Lebensumständen. Ne? Ich wollte noch was zur Stasi sagen. Vor allem wollte ich auch den Film Das Leben der anderen empfehlen, weil ich finde, der ist sehr eindrücklich. Und das andere ist eine Serie, ich weiß, aber dieser Film, der ja mit Überlänge, ich finde, der geht sehr in die Tiefe und in viele unterschiedliche Gefühlswelten. Und vor allen Dingen ist ja die Gefühlswelt der Ambivalenz so stark vorhanden. Das war auch bei uns so. Wir hatten eine Cousine, also mein Onkel war nicht in der Partei und die war eine sehr, sehr gute Schülerin und die ist dann Verkäuferin geworden, weil sie eben nicht studieren durfte und weil sie gesagt haben, nein, sie treten nicht in die Partei ein. Und auf der anderen Seite gab es einen Onkel, der hatte zumindest eine Führungsposition. Man wusste es nie so genau, was denn da war, aber auf jeden Fall war er leitende Kraft und das war eigentlich schon kritisch zu betrachten. Und es war so, wenn wir telefoniert haben, also ich habe dieses Geräusch noch im Ohr. Wenn wir telefoniert haben, sind wir ins, also wir hatten eine Wählscheibe und dann hatten wir eben so ein Tastaturtelefon. Und dann kam ein Schellen und dann kam ein Krack-Klack und dann kam wieder ein Schellen. Also man hat wirklich, das war noch nicht einmal heimlich, man hat wirklich gehört, wie sich zwischengeschaltet wurde und wie dieser Anruf abgehört wurde. Und ich kann mich erinnern, dass wir immer Sorge hatten, dass irgendetwas, was wir sagen, nicht unverbindlich genug ist oder irgendwie interpretiert werden. Also man hat sich vorher überlegt, wie man etwas sagt, damit es nicht irgendwie merkwürdig interpretiert werden konnte, was natürlich dazu geführt hat, dass dann es gar keine natürliche Stimmung mehr war in diesem Telefonat. Ne? Also man hat dann ein bisschen was über die Kinder erzählt oder über die Oma, die übrigens auch total klassischerweise, nachdem dann sie in Rente gegangen ist, dann eben auch zu dem anderen Sohn nach Westdeutschland gezogen ist, ne, und auch mit einem Mann. Und aber also dieses Gefühl der Ambivalenz zwischen Freude und immer wieder so eine Art von Beklommenheit, das haben wir eigentlich bei allen Kontakten erlebt, außer wenn wir dann endlich über der Grenze waren und uns getroffen haben. Da war da eine große Freude und ist natürlich interpretativ im Nachhinein, aber ich denke schon, dass dieses Weinen an der Grenze und dieses also immer so ein bisschen mit den Tränen kämpfen, dass das auch so eine Bewältigungsform der Anspannung war. Also diese Anspannung, die immer so übereinschwebte, ne? Ich weiß, vielleicht kommen wir noch dazu, aber dieses über die Grenze fahren, also hast du gerade gesagt, Lucy, dass man das ja beantragen musste und dann hatten wir irgendwie so drei, da waren drei Kinder und dann musste man irgendwie diesen Antrag stellen und dann gab es dann einen Termin und der wurde dann genehmigt und dann wurden alle Ausweise gecheckt und dann waren wir zu dritt und ich war die Jüngste und wir hatten so einen alten 200er Mercedes. Ich glaube, die kennt man so aus den 80ern, da gab es ganz viele von. Und wir hatten keine Anschnallpflicht. Und dann sollte ich mich immer schlafend legen auf den Schoß meiner Schwester, weil mein Vater damit spekuliert hat und auch meine Mutter, dass dann irgendwie so ein niedliches, kleines, halbschlafendes Kind irgendwie die Leute so berühren würde, dass sie uns nicht auseinandernehmen. Das hieß auseinandernehmen. Kennt ihr den Begriff noch? An der Grenze auseinandergenommen werden?
Ja.
Und dann hieß es dann immer: Rutchen, du musst schlafen. Und ich meine, also alle waren super angestrengt, ja, und ich sollte dann schlafen. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, ich kriege die Augen nicht zu und wie mache ich das? Dann habe ich mich dann so rumgelegt, dass ich Richtung Bauch meiner Schwester und nicht in die andere Richtung, weil ich mich gar nicht, es war Wahnsinn. Und eine meiner Schwestern, die war sehr humorvoll, die hat dann eher mit so Übersprungssituationen, die hat angefangen, Witze zu machen und dann kippte aber auch die Stimmung im Auto. Es war eine riesen Sache, über die Grenze zu kommen. Und wenn ich es nochmal anfügen darf, eine Situation war dann tatsächlich so, dass sie uns rausgewunken haben, selten. Einmal sind wir rausgewunken worden und dann haben sie dieses Auto auseinander, also die Radkappen ab und den Kofferraum auf und den Innenraum, das Ersatzreifen. Und man hatte wirklich Angst, ne? Also Angst, wie lange steht man da? Und dann natürlich mit drei Kindern, da waren die Eltern auch ein bisschen angespannt. Und dann gab es eine durchgehende Bank bei diesen alten Mercedes, die konnte man mit so einer Schlaufe hochziehen. Also nicht so ein Sitz, sondern diese ganze Rückbank konnte man hochziehen. Und da war ein Haustürschlüssel drin. Meine Mutter hatte den gesucht und sagte dann wirklich so richtig gebrüllt, so, oh, da ist ja der Haustürschlüssel. Und dann merktest du, dass dieser Grenzbeamte dann gedacht hat, ja, okay, das ist überhaupt gar nicht gespielt und die werden nichts versteckt haben, sonst hätte sich die Frau dann. Und dann hat er wirklich gesagt, und das menschelte dann so, dann sagt er, ja, ist gut, fahren Sie weiter. Und dann wurde man dann stehen gelassen. Also jetzt mal für die, du hast gerade gesagt, Lydia, für die Leute, die sich nicht so mit Geschichten, wie es war, auskennen, ne? Dann wurde man dann stehen gelassen und hat sein Auto selber zusammengebaut, samt diesen drei Kindern, die da irgendwie am Rand standen, und war froh, dass man durchgekommen ist und nicht irgendwie vielleicht dann noch übernachten oder was auch immer wollte. Genau.
Es gab auch Leute, die sind dann länger im DDR-Knast verschwunden, wenn irgendwas dabei war, was, also es gab tatsächlich auch aus dem Freundeskreis meines Bruders jemanden, der ist über mehrere Jahre dann verschwunden, weil er ganz offensichtlich was Falsches dabei hatte und der musste dann freigekauft werden von der damaligen Bundesrepublik. Und aber ich fand es wahnsinnig faszinierend letzten Endes, also wenn du aus Westberlin warst, wie normal diese Grenze war. Also für mich als Kind, wir hatten ein Ritual, also weil es war so, dass wie gesagt, der Vater kam aus Magdeburg, der ist auch ganz kurz nach dem Mauerbau rüber, dann wirklich so über die Minenfelder irgendwie hat es noch geschafft mit meinem Großvater. Und der sehnte sich immer nach Magdeburg, weil er da im Domchor gesungen hat. Und es gab, wenn wir, und meine Oma wohnte in Hannover und wir sind dann immer mit dem Zug gefahren, also von Berlin nach Hannover. Und da gab es immer das Ritual, dass es den Magdeburger Dom gab, den konnte man vom Zug aus sehen. Und da kam dann immer Mama, die sagte, ja, guck mal, da hat der Papa im Domchor gesungen. Und dann kamen die Selbstschussanlagen. Und ich wusste als Kind, wenn die Selbstschussanlagen kommen, dann ist es nicht mehr weit bis zur Oma. Und allein, wenn du dir diese Perversion vorstellst, dass du sagst, du hast als Kind. Also für mich waren die Selbstschussanlagen total schön, weil ich wusste, Oma ist gleich da, ja, so, also wir sind gleich bei Oma. Und allein dieses Wissen zu sagen, also du bist als in diesem zweigeteilten Staat, hatte das eine Normalität. Für mich war auch als Kind diese Berliner Mauer. Also das hatte, also eher wurde der Himmel plötzlich gelb oder so, als dass diese Mauer weg war. Das hatte ein, also das hatte was komplett Absolutes. Es war, also ich habe den 9. November verschlafen nach einem richtig beschissenen Film und am nächsten Morgen kamen Leute in die Klasse und sagten, ich bin durchs Brandenburger Tor gelaufen. Durchs Brandenburger Tor zu laufen war für mich ein, also wie gesagt, das war so wie über Wasser gehen. Das gab es nicht. Und wie gesagt, diese Perversion dieser Grenze an sich, wie sehr wir das normalisiert haben, wo ich mir dann immer denke, was wäre denn gewesen, wenn wir alle einfach gelaufen wären, ja? Wenn wir alle einfach, und dass Menschen sowas nicht tun, das will mir bis heute noch nicht in den Kopf. Ja, so heute ist es so ein Schritt über diesen, von einem Bordstein zum anderen, wo dann früher mal die Grenze war in Berlin.
Und, ja, wo teilweise ja noch so ein paar andersfarbige Steine dann liegen, weil man dann weiß, da war sie, aber mittlerweile kann man einfach drüber gehen. Und es hat natürlich auch so einen Grund, einerseits, also aus meiner Interpretationssicht jetzt einfach mal, dass es einerseits die Bevölkerung natürlich mürbe gemacht wurde, wie Andreas schon sagte, mit eben mit der Stasi, mit so, ja, mit diesem Geheimdienst einfach dahinter, ne? Und auf der anderen Seite war die Niederschlagung dieses Volksaufstandes am 17. Juni ja auch echt gewaltsam. Also da sind nicht nur etliche Menschen getötet worden, sondern auch mehrere tausend Unschuldige in Gefängnisse gewandert in der DDR. Und dadurch wurde dann in der Bundesrepublik am 17. Juni tatsächlich auch der Tag der Deutschen Einheit gefeiert, der erst 1990 dann nicht mehr dann gefeiert wurde, sondern dann am 3. Oktober. Also auch das hat natürlich den Grund, warum wir dann heute drüber sprechen. Und
Aber ich würde
ja,
gerne,
Andreas,
noch mal was sagen, um das Ganze noch komplizierter zu machen,
ja,
als es
gerne.
ist.
Kompliziert
Vielleicht
ist doch gut.
erlaubst du das. Vielleicht zwei Dinge. Erstmal was weniger kompliziertes, nochmal zu dem, was Lucy gesagt hat. Ich fand das sehr schön beschrieben, dass wenn man sich mal klar macht, was sie so schön beschrieben hat, wie normal das alles wird, wie normal so eine Grenze wird und wie normal, also wie man sich gewöhnt. Und ich glaube, das ist wichtig, denn wenn man auch an andere politische Situationen denkt, wenn man an die dramatische Lage von Frauen im Iran denkt, diese Diskussion um das Kopftuch, dass sowas normal wird, das muss man einfach mal verstehen, dass das so ist. Und das Unrecht wird normal. Also das war ja auch im Dritten Reich so. Die Leute haben ja auch gesehen, wenn sie die russischen Kriegsgefangenen durch die Straßen getrieben haben. Also sie haben es gesehen und sie haben es nicht sehen wollen und haben vielleicht auch gewusst, dass sie nicht tun können, ja. Das ist das eine. Ich würde aber gerne zu dem 17. Juni nochmal einen Beitrag zur Verkomplizierung machen. Denn man kann ja sagen, na klar, am 17. Juni haben die russischen Panzer in Ost-Berlin und in anderen ostdeutschen Städten den Volksaufstand niedergewalzt, wie sie 1956 in Budapest den Aufstand niedergewalzt haben und in der Nacht zum 22. August in Prag den Prager Frühling niedergewalzt haben. Also es gibt ja im 20. Jahrhundert die Geschichte der russischen Panzer, die in Mitteleuropa die Volksaufstände niederwalzen. Und das Verrückte ist, und gerade da, wo das passiert ist, der 17. Juni, da ist die Begeisterung für Putins Russland im Augenblick am höchsten. Also so hoch, dass, habe ich doch heute gerade gelesen, glaube ich, Rod Stewart in Leipzig ausgebuht wurde, als er Fuck Putin gerufen hat. Also das sind ja die Sachen, die man dann auch so schwer zusammenkriegt. Also, dass wir offensichtlich in Ostdeutschland, wir haben einerseits diese starke Begeisterung für die AfD, also für eine totalitäre Partei. Jeder Dritte wählt eine autoritäre, totalitäre Partei und findet es lustig, dann immer zu sagen, es ist ja heute wie in der DDR, was ein gefährlicher Vergleich ist. Es ist nämlich nicht wie in der DDR. Und andererseits sozusagen diese seltsame Putin-Freundlichkeit. Ich habe ja jetzt keine schnelle Erklärung dafür, ja. Aber ich will nur sagen, wir hängen da drin. Das ist ja, einerseits ist die DDR vergangen, aber Putin war ein Mann des russischen Geheimdienstes, KGB. Putin hatte einen Ausweis des DDR, des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Dresden. Er hat den Zugang zur Dresdner Dienststelle der Stasi. Also im weiteren Sinne könnte man sagen, Putin ist ein Stasi-Mann. Und diese Mächtigen, die er in Moskau etabliert hat, sind seine Gefolgsleute, zum Teil die Leute, mit denen er in Dresden gearbeitet hat. Diese ganze Geschichte, über die wir reden, die ist einerseits weit weg, aber sie ist andererseits verdammt nah. Und das würde ich gerne sagen, ohne da jetzt schnelle Lösungen zu haben. Ich verstehe auch Menschen, die unzufrieden sind mit vielen Dingen und so ein bisschen flapsig. Ich sage auch manchmal flapsig. Das ist wie in der DDR. Aber eigentlich tut es mir weh im Herzen, weil es ist nicht wie in der DDR.
Ja, mich hat auch dieses, ich nenne es mal schwarz-blaue Wahlergebnis, was auch wirklich in West und Ost einzuteilen war, in weiten Teilen von der Europawahl jetzt. Da habe ich mich schon gefragt, sind das alles Langzeitfolgen? Also geht jetzt genau in die Richtung, in die du gesagt hast, Andreas? Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Bernd, wie siehst du das denn? Stummfilm Bernd.
Ach du lieber Gott, das ist mir, über Politik möchte ich nicht reden, sorry, dafür gibt es hier Berufe, wenn der Leute, was ich sagen kann, gut, mit Ruth habe ich ja kurz beim BTF drüber gesprochen, ich besitze ein Originalautogramm von Nastassja Kinski, aber nicht nur, Andreas, kleine Quizfrage an dich, wer ist das?
Ich sehe das sehr, sehr
Ah,
unscharf.
jetzt sieht man.
Ich
Jetzt sieht man es besser, ja.
ahne, wen du meinen könntest und
Nämlich?
neige dazu, mich auf diese Falle nicht einzulassen. Ist das Jürgen Sparwasser?
Kreu. Jürgen
Ja.
stimmt, aber Jürgen Kreu.
Okay.
Aber
Dann
er hat
weiß ich
voll,
es.
na, Andreas hat fliegt vollkommen richtig. Es hat tatsächlich was mit diesem berühmten WM-Spiel 1974 zu tun. Also 1974 bei der WM in Deutschland hat ja zum ersten Mal dann die DDR gegen Deutschland Fußball gespielt und der Mann, den Andreas jetzt genannt hat, Jürgen Sparwasser, hat dann in der 77. Minute das 1:0 für die DDR geschossen und dabei blieb es dann auch, was natürlich eine Sensation war damals. Und im Tor bei der DDR stand eben dieser Mann, auch Jürgen, aber Jürgen Kreu. Das war der Nationaltorhüter der DDR bei diesem Spiel und ich war 1982 zum letzten Mal in der DDR. Also wir waren oft drüben auf Verwandtenbesuch. Und der Junge, bei dem ich zu Gast war, hat dann irgendwann abends gesagt, der wohnt hier also wir waren in Zwickau, der wohnt hier in Zwickau, wir klingeln mal bei dem, ob er da ist. Und ich dachte so, ne, also wenn das jetzt in München jemand sagen würde, komm, wir klingeln mal bei Beckenbauer oder so und gucken mal, ob der da ist, hätte ich jetzt gesagt, nee, komm, lass mal. Aber das war irgendwie ganz normal. Wir sind dann da abends hingefahren, hatten ein sehr schönes, also für DDR-Verhältnisse offenbar ein sehr schönes Anwesen gehabt. Wir haben da geklingelt, der kam auch sofort draußen. Ich habe gesagt, Tag, ich bin aus dem Westen, aus Saarbrücken, ich hätte gern ein Autogramm. Ich habe das Spiel damals im Fernsehen gesehen und dann hat er mir tatsächlich, kam er persönlich raus und hat mir diese Karte gegeben. Und wie gesagt, das war 1982. Da war ich zum letzten Mal vor der Wende drüben. Und um jetzt vielleicht langsam mal aufs Ende zu kommen, sowohl dieser Sendung als auch der DDR. Ich habe zwei Sachen in Erinnerung. Wir hatten in diesem, also wir waren bei Verwandten, die absolut nichts mit Politik, deshalb habe ich das eben extra gesagt, mit Politik, Partei oder irgendwas zu tun haben. Jedenfalls wusste ich nichts davon. Also das, was wir sehen konnten, waren die völlig ganz normale Unpolitiker, wie Andreas sagte, angepasste im besten Sinne DDR-Bürger. Und trotzdem gab es so im erweiterten Umfeld, gab es so ein paar Leute, die anscheinend doch so relativ überzeugte, keine Ahnung, Parteigänger oder was waren. Ich habe das ja mit 16 nicht so richtig geblickt, was da los ist. Ich war nur überrascht, dass da dann tatsächlich ein paar Leute dabei waren, die uns da wirklich mich und meine Eltern so ganz ernsthaft vollgelabert haben. Ja, nö, also nein, die Jugend findet den Sozialismus ganz toll. Das ist alles richtig, was wir hier machen. Nur sie wollen es anders haben. Also wir brauchen sicher, brauchen wir mal irgendwann sowas wie Reisefreiheit. Das geht natürlich so nicht weiter. Aber im Großen und Ganzen finden die Jugendliche das alles ganz prima hier. Und ich habe mit meinen Kumpels, wo wir zu Besuch waren, den ganzen Tag draußen Fußball gespielt. Genau, weil Andreas sagt ja eben, die Alltagsgestaltung war genau dieselbe wie bei uns. Die kamen aus der Schule und dann sind wir zum Fußballspielen gegangen bis abends und ich war bei allem dabei, was die so gemacht haben und wusste natürlich, was die denken. Und die haben das alles gehasst. Die haben das gehasst bis zum letzten Winkel, alles, was mit der DDR zu tun hatte. Ruth und Luzi haben eben die Grenzkontrollen erwähnt. Ja, kannte ich auch. Aber ganz so schlau wie die Grenzer taten, waren sie dann doch nicht. Ich habe in der Tat es genauso gemacht wie Ruth mit dem Schlafen eben. Ich habe auch drauf, ich habe meinen Eltern nichts davon gesagt, die wussten das nicht. Jetzt, ich bin jetzt eben erschrocken, als Lucy sagte, da sind auch Leute, kommen für sowas auch gerne mal ins Gefängnis. Das wusste ich damals natürlich nicht. Also ich hatte unter meinen Klamotten, am ganzen Körper hatte ich KISS-Poster aus der Bravo, Musikkassetten, Musikzeitschriften, die hatte ich mir unter die Kleider an den Körper geklebt und die haben an eine Leibes, also das stimmt, was Ruth eben gesagt hat, die haben das Auto komplett auseinandergenommen, ob da sich unten drunter jemand festhält oder im Kofferraum, aber sie haben keine Leibesvisitation gemacht. Also sie haben die Sachen nie gefunden, die ich da mit reingeschleppt habe. Und daher wusste ich, was die Jugendlichen da über diese DDR-Scheiße denken. Und ich habe gewusst, dass diese komischen Funktionäre da nur Blödsinn erzählen. Das war das, und das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war dann nach der Wende. Wir waren, wie gesagt, Andreas, in Zwickau, das ist also tiefstes Sachsen. Also wir reden nicht von Ost-Berlin oder sowas, sondern weit, weit weg. Und ich habe mich dann nur gewundert, als nach der Wende so langsam klar wurde, nee, das wird ein bisschen teurer, wie Kohls berühmte Portokasse, ja, von wegen. Und dann ernsthaft so Politiker völlig verwundert waren und gesagt haben, ja, also wer, ja, wir haben ja nie damit gerechnet, dass die DDR in so einem schlechten Zustand ist. Das haben wir nicht geahnt. Wir haben gedacht, die DDR gehört doch zu den 10 größten Industrienationen. Ja, klar gehörten die zu den 10 größten Industrienationen, weil sie die Statistiken gefälscht haben bis zum geht nicht mehr. Jeder Staubsauger war in der DDR ein Haushaltsroboter und kam auch so in der Statistik vor. Deshalb war das eine große Industrienation. Tatsächlich war das Land komplett pleite. Und das war ja auch einer der vielleicht sogar der entscheidende, weiß ich nicht, Andreas, einer der Gründe, warum die DDR und der ganze Ostblock zusammengebrochen ist. Die hatten keine Kohle mehr. Die wussten 1989 nicht mehr, wie sie irgendwas bezahlen wollen. Die Zinsen haben die aufgefressen. Die hatten kein Geld mehr, um das, was Andreas eben oder Luzi mit den Ananasdosen in den Schaufenstern erzählt hat. Ja.
Ananas, das war nicht Ananas.
Ja, Sauerkraut.
Sauerkrautdosen, genau.
Sauerkraut und Rot und nicht Ananas und Luzi.
Ananas, genau. Das wäre ja richtig gewesen.
So Sachen hat man halt ins Schaufenster gestellt, genau. Aber das hat ja alles Geld gekostet. Man musste das Zeug ja irgendwo herkriegen. Die DDR kam auf die Idee, die haben Jeanshosen in Syrien gekauft für mehrere Millionen, um die Bevölkerung, damit sie was ins Schaufenster legen konnten, damit die Bevölkerung nicht mal viel früher den Aufstand gemacht hat. Das hat alles Unmenge Geld gekostet. Die Grenzkontrollen haben Unmenge Geld gekostet, diese Mauer zu bauen und alles. Und denen ging schlicht die Kohle aus. Und deshalb ist diese ganze Geschichte dann Ende der 80er abgerauscht. Und ich war dann, und ich habe 1982 gesehen, wie es in Zwickau, in Planitz, in Sachsen aussieht, auf der Fahrt dahin und wieder zurück. Und ich war echt völlig überrascht. Wie gesagt, die Verblendung, die ich da wahrgenommen habe auf beiden Seiten, ich habe das nicht verstanden, wie diese DDR-Funktionäre so verblendet sein konnten, dass die ernsthaft gedacht haben, das geht noch Jahrzehnte gut. Und nach der Wende war ich ernsthaft überrascht von unseren Politikern, die ernsthaft verblüfft waren, dass die DDR in so einem scheiß Zustand ist, wie sie es niemals erwartet hatten. Ich habe gedacht, sag mal, wofür bezahlt ihr eure... Ich war 16 und habe in Zwickau gesehen, was da los ist. Was machen eure Geheimdienste denn den ganzen Tag, ihr Spinner? Also das waren schon irgendwie seltsame Erfahrungen. Aber Andreas, du willst mir unbedingt widersprechen.
Nein. Ich will das nur illustrieren und sagen, wir haben das doch auch gedacht. Du redest über Politiker. Es gab in Bonn gab es ein Ministerium für innerdeutsche Beziehungen. Die müssen geschlafen haben.
Ja, genau. Also
das ist ja geradezu bestürzend alles, ja. Aber ich wollte dich noch nachträglich posthum sozusagen einladen mit den Musikkassetten. Da hätte ich mich auch gefreut, mit deinen Musikkassetten am Leib. Und ich wollte eine Geschichte, die du erzählt hast, illustrieren, weil das, ich glaube, es ist ja ganz interessant, diese Geschichten zu illustrieren. Du hast erzählt von diesen Leuten, die dann gesagt haben, die Jugend würde die DDR gut finden und nur so mit dem Geld, das müsste immer sein, dass man mal nach Mallorca kann. Ja. Das ist ja so eine typische Verblendung, die es in der DDR viel gab. Das Problem, genau das war ja nicht lösbar. Also in dem Moment, in dem wir Westgeld gehabt hätten, also frei konvertierbare Währung, wäre ja diese seltsame Binnenwirtschaft zusammengebrochen. Mhm. Das will ich nochmal sagen. Deswegen musste die DDR ja 1989 dann sozusagen sang- und klanglos, also entweder sie wäre in einer totalen Diktatur geendet oder sie wäre einfach zusammengebrochen. Ja. Anders ging es eben nicht. Es gab keine Zwischenlösung. Und bestimmte Linke in der DDR, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gehörte da auch dazu, wir wollten ja ursprünglich gar nicht unbedingt eine Wiedervereinigung. Wir wollten diese blöde DDR los sein. Wiedervereinigung oder nicht, das war eigentlich überhaupt nicht so unser Thema. Ich wollte dann eine Wiedervereinigung, das war eher so Januar, Februar 1990, weil ich die Sorge hatte, dass die DDR-Funktionäre das Rad der Geschichte zurückdrehen. Es gab verschiedene Hinweise, dass sie mit Moskau, wieder mit Hilfe der Moskauer Panzer sozusagen die Mauer wieder zumachen und das zurückdrehen. Und um das zu verhindern, also so seltsam es klingt, würde ich heute sogar sagen, damals habe ich gedacht, dann lieber die Wiedervereinigung, als dass sie das zurückdrehen. Wir haben die sozusagen in Kauf genommen. Und dann kippte das ja relativ schnell, und da waren die schwarz-rot-goldenen Fahnen. Da waren ja so, also ja, ich sage es mal über mich selber, wir waren nicht so ganz begeistert mit der Wiedervereinigung. Dass ich heute sagen würde, das ist das größte Glück meines Lebens, das kann ich heute sagen. Ich war eben auch irgendwie blöd, komme eben aus einer Diktatur, war eben auch bloß begrenzt in meiner Wahrnehmung. Das wäre ja auch nochmal ein Thema, über das man reden könnte. Es ist vorhin angedeutet worden, Spätfolgen der Diktatur. Übrigens ein hochinteressantes Thema. Natürlich die Frage, führt das nicht doch zu irgendwelchen Konsequenzen? Das wissen wir, das ist doch alles auch nicht richtig aufgearbeitet. Auch natürlich die andere deutsche Diktatur. Also man müsste noch viel genauer über solche Dinge reden, aber unsere Zeit ist hier begrenzt und wir haben ja erstmal was getan. Und ich finde es erstmal toll, dass wir uns auch ein bisschen anekdotisch dem angenähert haben, weil da wird es, glaube ich, sichtbarer.
Vielleicht noch eine Sekunde, bevor Luzi sich gemeldet hat, weil ich unmittelbar noch was zu Luzi sagen wollte, weil, wie gesagt, mit dieser Schmuggelei da, mit den Kassetten und den KISS-Postern unterm Kleid, mir ist das tatsächlich dann erst, Luzi, bewusst geworden, genau bei dem, was du eben geschildert hast. Wir hatten natürlich Lebensmittel dabei, also Schokolade, kistenweise und Obst und alles. Und wir hatten ernsthaft Bananen dabei und die waren natürlich in dem Geschäft, wo wir die gekauft haben, waren die in Zeitungspapier eingewickelt. Und die haben das im Kofferraum gesehen, haben die Bananen ausgepackt und haben meinem Vater die Zeitung unter die Nase gehalten und haben gefragt, was ist denn das hier, was soll denn das? Also wir durften nicht mal ein westliches Printprodukt, eine Zeitung mit in die DDR nehmen, wo die Bananen drin eingewickelt waren. Das haben die sofort eingezogen und entsorgt. Und da hatten wir noch Glück, dass sie uns nicht noch mehr unterstellt haben, was wir da treiben wollten.
Was ich noch sagen wollte, auch zu dem, was danach kam, zum Thema so, wir hätten zum Thema Wiedervereinigung oder nicht. Zumindest in West-Berlin haben wir das damals ganz genauso gesehen. Also weil wir eben auch natürlich, wir haben für mich, also wir haben gesehen, in was für einem maroden Zustand allein die Bausubstanz schon in Ost-Berlin war. Und Ost-Berlin war ja noch so die Speerspitze des. Und ich glaube aber, dass es auch da wieder wahnsinnig vielschichtig ist. Und deswegen, ich denke, dass auch das, was du auch sagst, dass das aufgearbeitet gehört, dass es ganz viele Gründe gab. Es gibt ja auch immer noch dieses Narrativ von der Westen hat die DDR gekauft dann am Ende, ja, oder hat sich die einverleibt. Und ich kann mich sehr gut an Demonstrationen erinnern, die eben genau darum gingen, also Wiedervereinigung oder nicht. Da gab es große Demonstrationen in Ostberlin mit Schildern von Ostberlinern, die Schilder hochhielten, die hießen, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Ja. Und das ist, und natürlich gab es auf der anderen Seite dann wieder die unsägliche Treuhand und also alles, was damit zusammenhing, wo dann wirklich wahnsinnig wertvolle Dinge für einen Appel und ein Ei über den Tisch gegangen sind und wo dann so die windigsten Arschlöcher aus dem Westen dann die Leute in der DDR beschissen haben. Und ich glaube aber, dass genau diese Dinge vielleicht jetzt nach dann doch ein paar Jahrzehnten aufgearbeitet werden können, ohne dass das eine oder das andere verklärt wird. Es sind ja genauso auch diese Sichtweisen, auch das, was du sagte, von wegen, ja, ihr seid dann bestimmt die ganze Zeit Interrail gefahren. Ich wäre froh gewesen, wenn ich mir ein Interrail-Ticket hätte leisten können. Ich bin mit 16 von zu Hause aus dem gewalttätigen Elternhaus ausgezogen und war froh, wenn ich was zu fressen hatte. Und also, und das ist wieder so eine, also diese Verklärung, glaube ich, auch von Ostseite, dass im Westen dieser Überfluss da war, den wir ja als Wessis auch genährt haben dadurch. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich war dann irgendwann, bin ich dann alleine später nach Ostberlin auch gefahren. Und da gab es dann, und da kannten wir dann Leute, das wurde dann alles ganz, also meistens eingefädelt mit ausländischen Leuten. Also zum Beispiel als Brite durftest du einfach so rüber, ohne Anmeldung, weil du ja zu den alliierten Mächten gehörtest. Und dann haben wir immer über einen englischen Freund von uns, haben wir dann immer Sachen, also auch Nachrichten rüber geschmuggelt und so. Und da wurden dann riesen ellenlange Listen geschrieben von Gütern, also keine Ahnung, von Haarfärbemittel zum Beispiel, es war extrem begehrt, oder von bestimmten Kosmetika oder und das war alles Zeug, was wir uns selber gar nicht geleistet haben. Und das da waren wir aber dann als Wessis auch viel zu schamig zu sagen, ey, ich kann das nicht bezahlen. Sondern weil du eben auch wusstest zu sagen, Mann, ey, die haben da gar nicht, wir müssen das machen. Und ich glaube, so sind dann gegenseitig so die auch furchtbar die Missverständnisse genährt worden, alleine durch so einen Scheiß. Ja? Also genau das, was du auch erzählst, Bernd, so dieses, du bist halt mit einem Sack voller Sachen dahin gefahren, weil du dachtest, die haben ja nichts, wir hatten ja nichts, der berühmte Spruch. Und letzten Endes, dass eben im Westen ganz viele Leute auch nichts hatten, das war nicht nur Propaganda der DDR-Regierung, sondern es war einfach so. Und ja.
Ja, die Geschichte mit dem Konsum, ja, also ich habe, ach Gott, eine, nur, also was tatsächlich sehr günstig war, Andreas, glaube ich, waren Grundnahrungsmittel. Also ich weiß, dass wir sind mittags irgendwie mal, da bin ich nur mit meinen Eltern, da wollten wir unsere Ruhe haben, sind spazieren gegangen. Wir kamen wirklich ernsthaft an einen Ententeich. Mein Vater kam auf die Idee, die Enten zu füttern. Und hat mir eine Mark, also eine Ostmark, eine DDR-Mark in die Hand gedrückt und hat, guck mal, da hinten ist eine Bäckerei, hol mal für eine Mark Brötchen. Und ich kam zurück mit so einer Tüte voll, weil so ein Brötchen 5 Pfennig gekostet hat. Und das waren dann für die Mark, hast du 20 Brötchen bekommen. Ne? Die Enten träumen heute noch von uns. Also das war halt günstig. Aber es gab ja Zwangsumtausch, das weiß vielleicht auch nicht jeder. Also wenn wir in die DDR fahren mussten, in die DDR fahren wollten, die brauchten ja Devisen und da kamen sie auf die Idee, jeder Westbesucher, der in die DDR fährt, muss pro Person und Tag 25 Mark umtauschen. Das heißt, wir für 25 Westmark haben wir 25 Ostmark bekommen, standen dann in der DDR mit, keine Ahnung, 500 Mark in der Tasche und hatten keine Ahnung, was wir damit machen sollen, weil es gab ja nichts. Aber
das Brötchen kaufen können.
Genau, ich hätte Brötchen kaufen können. Aber andererseits, das, was Lucy jetzt sagt, es gab ja nicht, stimmt so auch nicht, weil ich erinnere mich dann, was es tatsächlich gab und wofür ich dann das ganze Geld ausgegeben habe. Das waren tatsächlich Bücher, also so Techniksachen, so Lexika. Ich bin da bergeweise mit Büchern heimgekommen, so was über Weltraum und Technik und unsere Erde und so und Kram. Meinem Chemielehrer habe ich Reagenzgläser, hunderte mitgebracht, weil man die auch nachgeschmissen bekommen hat. Also so Sachen gab es da schon. Es gab nicht nichts, aber es gab halt nicht das, was wir so im Westen als Konsum bezeichnen würden.
Und das, was die anderen halt gerne, also auch eben, also was die Leute, die in der DDR lebten, eben brauchten, ne? Also ja. Wenn du mit Reagenzgläsern kannst du dir halt nicht die Haare färben. So.
Richtig,
du kannst ja auch keinen guten Kaffee kochen. Und ich glaube, das ist die.
Ja, genau. Das ist ein schöner Satz gewesen. Also das ist ja alles richtig, was ihr sagt, aber man muss es natürlich ein bisschen relativieren, sozusagen. Das mit den Brötchen ist auch so eine typische DDR-Geschichte. Ja, die Wahrheit, was Bernd sagt, ist ja völlig richtig. Nur es war ein Teil der DDR-Ideologie eben sozusagen, Grundnahrungsmittel müssen günstig sein. Das ist völlig richtig. Die Geschichte ist völlig plausibel. Aber die andere Seite ist das eine Waschmaschine oder sowas. Und das war eben in den 80er Jahren nun auch kein wahnsinniger Luxusgegenstand mehr. Und ein Fernseher waren wahnsinnig teuer.
Ja.
Also wenn man die jetzt sozusagen im Verhältnis zum Bruttolohn sieht. Also es war eben eine Binnenwirtschaft. Das hat was mit dem DDR-Geld zu tun. Deswegen war eben die Reise nach Mallorca letztlich nicht möglich, weil das war eine Binnenwährung, die war ja auch nicht frei konvertierbar. Und deswegen muss man diese Geschichten eben sozusagen, man muss es auch ein bisschen relativieren. Aber es ist richtig, um es noch mal ein bisschen ins Paradoxe zu ziehen. Und in den 80er Jahren, in denen dann so auch so Aussteigergruppen entstanden, ich hatte ja so Punks schon mal erwähnt, dann wird es insofern paradox, dass die Punks natürlich auch entdeckten, dass man ja mit den billigen Grundnahrungsmitteln billig vom Acker kam. Also ich kenne auch auch politische Aussteiger, die sind nach Mecklenburg gegangen, haben sich einen relativ billig ein Häuschen besorgt. Das gab es zum Teil, weil die eben auch alle natürlich unsaniert waren. Du konntest in Mecklenburg im Land für erstaunlich wenig Geld erstaunlich unkompliziert leben. Ich habe Freunde gehabt, die haben gelegentlich mal ein paar Hörspiele für den DDR-Rundfunk geschrieben und haben da, glaube ich, auf einer Art gelebt. Da hätte man sich im Westen oder in der Schweiz, wäre man erstaunt gewesen, dass man auf so einem bescheidenen Niveau in Frieden in einer tollen Natur hat leben können. Aber das ist natürlich nur eine Geschichte. Die andere Geschichte wäre eben dann Prenzlauer Berg mit den schlechten Heizungen und so weiter und so fort. Das muss man eben auch sehen. Und nicht jeder will auf dem Land bei Hühnern leben, ne?
Ja. Also gut, du wolltest noch was ergänzen, ne?
Ja, gerade eben zu dem der vorherigen. Es sind natürlich Bedürfnisse geweckt worden. Ganz am Anfang jetzt dieser Folge haben wir gesagt, es wurde viel Westfernsehen gesehen. Und das Westfernsehen, das muss man sich ja vorstellen, sind die ganzen Produkte. Also was gab es denn? Es gab verschiedenste Produkte, die sind immer wiederkehrend gezeigt worden. Und das erzeugt natürlich ein Bedürfnis. Nicht, dass das Markenprodukt unglaublich viel besser schmecken würde als das selber hergestellte. Aber es sind wahnsinnig viele Markenprodukte, um einfach zu sagen, wir hätten gerne genau diese Marke, die wir permanent im Westfernsehen sehen. Ne? Und ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man die ganze Zeit Westfernsehen guckt und Radio hört und aber gar nicht da einen Zugriff darauf hat, auf das, was man da die ganze Zeit sieht.
Also da muss ich noch mal schnell, entschuldige, da muss ich dazwischen, weil das so ein wichtiger Gedanke ist. Ja, aber das ist es doch genau. Da wird der Westen zum verheißenen Land. Das ist für das verheißene Paradies, ja? Und dann kommt die Wiedervereinigung. Und plötzlich ist die eine wahnsinnige Enttäuschung. Und das haben wir doch erlebt. Die Leute sind wahnsinnig enttäuscht, weil dieses Paradies eben doch nicht dieses Paradies war. Es war eine unendliche Überhöhung des Westens. Und dann brach ein diese Treuhand und die Arbeitslosigkeit.
Ja, wir waren halt Leute, auch in der Rama-Familie, ne?
Genau, und die Leute waren wahnsinnig enttäuscht. Und das zieht sich bis heute durch eine abgrundtiefe Enttäuschung. Und da liegt schon die Basis für manches Wahlverhalten in der Gegenwart. Und natürlich auch für die Idealisierung der DDR. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich haben wir, ich habe da auch immer gedacht, das ist das Paradies. Wir haben alle gedacht, das ist das Paradies.
Lucy.
Ich habe dazu noch so eine ganz verrückte Geschichte. Das war auch meine Ex-Schwiegermutter. Die hat mir erzählt damals, also das war, dann habe ich geheiratet 1995, also das war wirklich ganz kurz nach der Wende. Und die hat mir auch gesagt, nein, die hat natürlich nach der Wende Helmut Kohl gewählt. Und zwar, wo sie dann auch sagte, sie war der festen Überzeugung, weil ja sie wusste, dass alle Ostpolitiker lügen. Dass Westpolitiker nicht lügen. Das war für sie so, und das war eine richtig kluge Frau, ja, die war überhaupt nicht, die war super smart. Aber die sagte, das kann doch nicht sein. Also das ist das Paradies, da ist alles besser. Und da sind auch die da, in Anführungsstrichen, die da oben besser. Und also so, und deswegen, ja, war sie der festen Überzeugung, das ist so. Und ich war ganz fassungslos und habe das dann aber im Nachhinein mal sacken lassen und dachte, ja klar, woher soll sie es auch anders wissen?
Und ich habe da tatsächlich, oder nee, Ruth erst noch.
Annika, gerne, wenn du möchtest.
Ich hatte tatsächlich noch eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ich bin aufgewachsen damit, also dass mir Familienmitglieder immer wieder gesagt wurden, ja, DDR-Regime, alles schlimm und so weiter und so fort, aber Frauen hätten da mehr Rechte gehabt. Und das würde mich einfach mal interessieren, wie er das erlebt hat. Also was für eine Rolle Frauen in der DDR spielten? Wie waren da die Geschlechterrollen? Wie stand es da mit der Gleichberechtigung? Gerne auch an alle.
Naja, das ist doch wieder eine typische Verkürzung. Natürlich gab es einerseits scheinbar eine andere Gleichbehandlung, Gleichberechtigung von Frauen und so weiter und so fort. Aber das hat auch was damit zu tun, dass es natürlich die Notwendigkeit gab, für Frauen zu arbeiten, weil du von einem Gehalt konnte man nicht überleben. Deswegen, das wird immer so idealisiert, dass in der DDR so und so viel Prozent, 80% oder sowas der Frauen werktätig waren. Die mussten arbeiten, weil man einfach den Alltag nicht finanzieren konnte. Und in der Folge dessen gab es in der Tat eine gewisse Emanzipation. Das ist sicher richtig. Aber auch das war wieder sozusagen einer wirtschaftlichen Notwendigkeit geschuldet.
Lucy. Ja. Oder gut, gerne beide.
Und dann baue ich darauf auf.
Ach so, ja, nee, also und scheiße patriarchal war die DDR natürlich auch. Also wenn du gesehen hast, wer in der Führungsriege war, und wie wenig Frauen es da gab und auch wie das Frauenbild letzten Endes, also ich erinnere mich immer noch gern an den Song, wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause. Ich binde eine Schürze um und feg die Stube aus. Da ist Vati fickt, ne, so, also das sind nicht die Aufgaben für Vati gewesen. Die, also ich häufig war es schon, also zumindest wie ich es auch mitgekriegt habe, hatten die dann halt beides, ne? Also die waren voll berufstätig und haben den Haushalt gemacht. Und was aber, glaube ich, durchaus also dazu geführt hat, dass Frauen teilweise selbstbestimmter waren. Zumindest habe ich das, hatte ich das so, so das Gefühl, dass Abtreibung wesentlich selbstverständlicher war als bei uns, dass es eben nicht, also dass es nicht dieses Stigma gab, wenn du das gemacht hast. Und dass du natürlich auch als, also durch die Kinderbetreuung natürlich auch als alleinerziehender Mensch durchaus eine Möglichkeit hattest, dein Leben zu bestreiten, wenn du eben, aber eben, wie du schon gesagt hast, also an sich hast du ein doppeltes Einkommen gebraucht, ne, wenn, irgendwie, um über die Runden zu kommen. Aber ich glaube, dass so dieses, also die, es gab halt weniger Religionen, ne, so, also weniger
Ja.
oder religiöse Moralvorstellungen und sowas. Und die sind eben auch wahnsinnig patriarchal, aber ich glaube, dass so die letzten Endes so das Moralinsaure, ich glaube, ne, das Moralinsaure gab es trotzdem auch ohne Religion, auch für Frauen.
Ja, ich würde schon sagen, dass aber dennoch, also selbst wenn es eine Notwendigkeit ist, gab es halt für die Frauen den Zugang zur Arbeitswelt. Das ist also gerade das 50er, 60er Jahre des Westdeutschlands, wo die Frauen zu Hause waren und mit dem Zuhausesein, ob es jetzt nun. Ich stimme dir absolut zu mit Haushalt und Arbeit, also dass die Familienversorgung nach wie vor an der Frau hing, insoweit ich das mitbekommen habe. Und trotzdem gab es einen Zugang zur Berufswelt. Und wenn du, sagen wir mal, in den 50er, 60er Jahren in Westdeutschland warst, dann warst du zu Hause bei den Kindern, hattest vielleicht noch eine Nachbarin. Das war es. Also du warst so abgekattet und hattest damit natürlich auch in
Du
der
brauchst es
Berufswelt.
ja auch die Erlaubnis deines Mannes häufig, um
Sehr
überhaupt
lange,
arbeiten
bis
zu können.
1976, glaube ich, oder nee, bis 1977 brauchtest du die Erlaubnis für alle Kaufverträge in Westdeutschland. Also da gab es viele, die sexuelle Selbstbestimmung, die Verhütung. Also es gab viele, viele Aspekte, die die Frauen schon autonomer gemacht haben, auch wenn die, ich stimme 100% zu, die Systeme natürlich auch patriarchal waren. Aber die standen schon anders im Leben. Es gab eine durchgängige Kinderbetreuung, ne, wo man jetzt immer noch sagt, haben wir nicht. Okay, die Kinder mussten auch betreut werden und die mussten relativ früh auch in die Krippen. Und trotzdem sind diese Systeme aufgebaut worden, die es Frauen ermöglicht haben, in zwei Welten zu leben und Berufe zu haben. Und das war lange Zeit in Westdeutschland nicht so. Und das hat man eben auch noch mal sehr in der Sexualität, in der Sexualkunde, in der, du hast gerade gesagt, Abtreibungsgesetze, Kaufverträge, da hat man das gemerkt. Und das sieht man immer, und ich finde es übrigens erschreckend, ne? Apropos Annika, Geschichtslehrerin, es ist ja immer wieder auch erschreckend, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, zum Beispiel Feminismus oder Sexualentwicklung, also so Themen, die ich dann immer mal wieder so in, weiß ich nicht, in Seminaren habe, dass ich ganz oft gucke, ja, so war das, und dann so, ja, aber in Westdeutschland. Also das ist, ich finde jetzt auch noch, um mal so einen versöhnlichen, vereinigenden Gedanken zu haben, dass es immer wichtig ist, wenn wir etwas machen, beide Entwicklungsgeschichten zu sehen. Und also ich weiß, wir sind damals über die Grenze gefahren. Das Erste, was die Brüder gemacht haben, waren die Autos zu tauschen. Also es wurde ein Wartburg gegen einen Mercedes getauscht und dann wurde über die total maroden Straßen gefahren. Und ich weiß dann Jahre später, wo die gut über 70 waren, hatte dann mein Onkel einen Mercedes und dachte, jetzt habe ich auch einen und unsere Straßen sind besser. Und also irgendwann kippte das dann und drehte und war irgendwie was wie eine Konkurrenz und trotzdem war es irgendwie auch total versöhnlich und es war. Für viele, nicht politische Ausrichtungen, Andreas, aber für viele Familien war es so wichtig, wieder zusammenzuhören. Es waren ja Familien, die teilweise zusammen im Krieg waren, als Kinder im Krieg waren und dann als junge Erwachsene getrennt worden sind. Es waren wirklich Schicksale. Und ich finde es jetzt unglaublich wichtig, in einer Erzählung und auch in einer, gerade eben zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in Erzählungen bitte nicht die Geschichte von so vielen Menschen, die zu Deutschland gehören, zu vergessen und immer das westdeutsche Narrativ zu haben. Ich finde es total schwierig, dass man das wirklich in den verschiedenen Themenbereichen bitte mitdenkt. Ich habe übrigens, ich bin Baujahr 76, einen Freund, der in Ostdeutschland groß geworden ist und der hatte in der 8. Klasse dann, also letztes Schuljahr, bevor die Wende kam, hat der mit so kleinen Bällen Raketen werfen gelernt. Also die haben das tatsächlich so gesagt, also im Sportunterricht, das Unterrichtsfächer, in denen man dann sozusagen Krieg geübt hat im Sportunterricht. Und die haben Granaten, nicht Raketen, natürlich Granaten werfen.
Granaten, richtig, ja.
Raketen.
Hatte
Nee,
ich.
Granaten werfen haben die gelernt. Aber ich möchte wirklich nochmal diesen versöhnlichen Charakter und dass man wirklich immer denkt, wir haben zwei Entwicklungsgeschichten und nicht immer nur so eine Sache in den Vordergrund, genau, das Westdeutsche nur.
Das passt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Da ging es nämlich dann jetzt wirklich um, wir haben sie ganz viel schon angesprochen, aber eben um den Mauerfall, um die Wiedervereinigung. Vor allen Dingen hier an, auch wieder an euch, eigentlich an euch alle. Denn ich war minus 11 Tage alt, als die Mauer gefallen ist. Also ich kann mich da ganz garantiert nicht mehr dran erinnern. Aber ja, wie war es denn für euch? Also Lucy, du hast gerade schon gesagt, du hast es verpennt.
Ja, ich habe es verpennt, wobei ich dann gleich am nächsten Tag
Alles andere ja mitbekommen, ne?
natürlich sofort eben das Abstruse war, ich bin dann sofort zur Mauer, also sofort auch zum Brandenburger Tor nach der Schule. Also ich sah die plötzlich die ganzen Trabis auf der Straße und dachte, hä, ist hier irgendwie eine Autoausstellung oder so und war wirklich völlig. Und dann ging es tatsächlich erstmal darum, als Westberliner, wir sind dann über die, also war eine von denen, die dann auf dieser Mauer da standen, so, da gibt es ja auch unsäglich viele Fotos von. Und wir sind dann über diese Mauer geklettert und wollten auch, und zwar erstmal, weil wir noch nicht damit gerechnet hatten, dass es sowas, also an Wiedervereinigung war gar nicht zu denken, aber dass es etwas gibt wie ein, also dass es die Möglichkeit gibt, mal durchs Brandenburger Tor zu laufen, weil das war für uns eben wirklich so. Das war so wie, ja, wie über Wasser gehen oder so. Also das war so ein achtes Weltwunder. Und ganz viele, und ich habe da tatsächlich, und das fand ich wahnsinnig berührend, da gab es Rentnerinnen, also ich habe zwei Rentnerinnen gesehen, die in Tränen aufgelöst vor diesen Fotos standen und gesagt haben, lass mich doch einmal, weil das Brandenburger Tor war dann gesperrt, da durfte man nicht mehr durch, also es war nur am 9. November möglich, nicht am 10. Und sagten, bitte doch nur einmal nur in meinem Leben und ich will nicht sterben, bevor ich nicht wieder ein einziges Mal und den ging es. Also das hatte für die so einen Symbolcharakter, dass die wirklich in Tränen da fast zusammengebrochen sind irgendwie. Und dann kamen tatsächlich irgendwann Panzer und dann haben wir uns zurückgezogen. Und wir haben das aber nicht, und das fand ich auch wieder so absurd, weil wir haben das nicht ernst genommen. Weil wir als Westberliner so, ja, man kannte das ja, so Häuserkampf und so. Und bis so hinterher ist mir das dann bewusst geworden, dass ich dachte, nee, scheiße, das waren Panzer, das waren keine Wasserwerfer. Und das hätte auch, ich weiß, also ich denke, zu der Zeit war es ja schon gekippt, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und wir haben das aber null realisiert, also gar nicht.
Weiß man ja auch in der Rückschau meistens erst, ne? Dass das ganz andere Konsequenzen dann gehabt hätte, wenn dann wirklich
Ja.
noch anders niedergeschlagen worden wäre, ne? Genau. Ruth, kannst du dich noch erinnern?
Totaler Ausnahmezustand in unserer Familie. Wir haben also nur Radio, nur Fernsehen. Also ich glaube, ich habe mein komplettes 13. Lebensjahr damit verbracht, bis ins 14. rein, diesen Prozess zu begleiten. Es war Dauerthema und ich kann mich an diese Versuche der Anrufe zu erinnern, die andere Seite zu erreichen. Also dass irgendwie die ganze Familie permanent um dieses Telefon stand und versucht hatte, dann die Verwandtschaft zu erreichen. Und ich glaube, das waren auch so eine der ersten Momente, wo ich also wirklich meinen Vater habe weinen sehen, weil die waren fix und fertig durch diese. Es war irgendwie trotzdem unerwartet, ne? Also man konnte sich das einfach nicht vorstellen, dass sie das noch erleben würden. Genau. Ja.
Ich würde
Andrea.
das ähnlich, wie Ruth es jetzt gemacht hat, ich würde das ein bisschen mehr in so einen Zusammenhang hängen. Also ich würde eher sagen, es war ein langes Zeitfenster. Also es hängt ja vom Frühsommer 1989 an. Das ging über den 9. November 1989 und es ging dann bis Januar, Februar, März 90. Ich weiß, will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Die Zeit, in der wir eben praktisch pausenlos Nachrichten geguckt haben oder Tagesschau geguckt haben und ähnliches. An den Abend habe ich gute Erinnerungen. Ich habe diese berühmte Pressekonferenz mit Schabowski gesehen, in der er ja diesen berühmten Satz sagt, der ja übersetzt bedeutet, die Grenze ist offen. Wobei ich nicht in Berlin war. Ich war in Halle-Saale. Und also ich konnte nicht einfach zur Bornholmer Straße gehen, weil da einfach war keine Grenze. Ich bin dann erst an dem Freitag, also war ein Donnerstagabend, ich bin dann erst an dem Freitag dann nach Berlin mit vielen Freunden. Westberlin war ja übervoll. Aber natürlich hat uns die Frage beschäftigt, also uns hat die Sorge beschäftigt, die machen die Mauer wieder zu. Und ich denke sogar im Nachhinein, fast hat sie uns weniger beschäftigt, als sie uns hätte beschäftigen müssen. Denn das war ja die Chance meines Lebens, jetzt sofort abzuhauen. Ich hätte ja am 9. oder am 10. November in Westberlin bleiben können, ich wäre endlich aus dieser verfluchten DDR raus gewesen. Und ich bin ja sozusagen zurück in die DDR. Und wir hatten damals keine Kinder. Warum hatten wir keine Kinder? Weil ich wollte auch keine Geiseln haben der DDR, weil wir natürlich immer irgendwie auf gepackten Koffern saßen. Wir wussten nur nicht, wie wir wegkommen. Aber dass ich irgendwie mal in der DDR alt werde, das konnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich wusste auch nicht genau, wie ich nach Westen komme. Und durch Minenfeld wollte ich auch nicht laufen und die Beine verlieren. Also das muss man auch nochmal sagen. Wir haben doch in so einem Zwischenreich gelebt. Wir haben Westfernsehen geguckt, wir haben Westradio gehört. Wir haben uns der DDR nicht, also wir zumindest nicht, andere ja schon, wir haben uns nicht groß eingerichtet, sondern wir haben immer irgendwie gedacht, irgendwann findet sich vielleicht eine Gelegenheit abzuhauen. Und zwar
Zwischenzustand, ne?
in so einem Zwischenzustand, ja. Und
Ja.
zwar, und so blöd zu denken, dass es im Westen alles gut ist, war ich nicht. Ich hatte übrigens damals schon Eltern im Westen. Ich wusste relativ gut, wie der Westen tickt, aber ich wusste eben, dass sozusagen dieses, was man so schwer beschreiben kann, deswegen will ich es nochmal sagen, diese Tristesse und diese Schere im Kopf und dieses Graue, dieser Graue, diese toten Flüsse, diese verseuchte Luft, diese Zukunftslosigkeit, diese Perspektivlosigkeit. Ich will es auch nochmal sagen für Leute, die es vielleicht nicht kennen. Es wird in einer Diktatur wie in der DDR wird eben der Oberarzt, der eben in der Partei ist und nicht der, der als Arzt gut ist. Und auch das hat das Land kaputt gemacht. Bernd hat das so schön beschrieben, dass die kein Geld mehr am Ende hatten. Aber auch das macht doch
Keine
so ein Land
Hoffnung.
kaputt, dass eben nicht die guten Leute kriegen die Leitungsposten, sondern die Parteinahen. Und wer wird denn Schulleiter? Nicht der nett, der gute Lehrer, sondern der SED-Lehrer, wenn er das größte Arschloch ist. Und das macht ein Land einfach auch kaputt. Und vielleicht macht es auch die Seelen der Leute kaputt. Und natürlich haben viele dort nicht leben wollen. Warum sind denn 3 Millionen aus der DDR am Westen abgehauen oder mit Ausreiseantrag weg? Sind ja nun wahnsinnig viele weg. Übrigens auch viele Bauern, die sehr verwurzelt waren. Also das gehört doch alles zu dieser Geschichte dazu. Es muss doch, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, es muss ja auch fürchterlich gewesen sein, sonst wären doch nicht so viele nah am Westen. Und wenn es halbwegs so schön gewesen wäre, wie heute behauptet würde, frage ich mich, warum so wenig aus dem Westen in die DDR gegangen sind. Außer der RAF ist ja kaum jemand drüber. Also, das ist doch, gehört doch alles zur Wahrheit dazu. Es ist ja offensichtlich, haben es ja viele so empfunden, aber es haben sich natürlich viele eingerichtet im Bewusstsein, dass da eben so viele tausend russische Panzer stehen und dass man eben sozusagen sich arrangieren muss mit den Mächtigen. So ist das Leben oft.
Und Bernd, wie war denn deine Erinnerung? Du warst ja auch schon in einem Alter, wo man das ja sehr deutlich mitkriegt, sage ich mal.
Was
Hast du den
genau?
Bernd gerade alt genannt?
Ja, bin ich alt,
Nein,
ja.
aber du hast ja erzählt, dass du vorher da ja auch zu Besuch warst. Und wie hast du dann die Wiedervereinigung erlebt? Also.
Boah. So richtig weiß ich es tatsächlich gar nicht mehr. So wie Andreas eben gesagt, es ging alles rund und drüber. Ich weiß, mit dem Telefon, ja, das hatten wir auch versucht. Und es ging dann auch tatsächlich relativ schnell, als dass unsere Verwandten dann bei uns dann aufgetaucht sind. Die sind dann allen Ernstes mit dem Trabi dann von Zwickau nach ins Saarland gefahren und dann haben sich erstmal ganz praktische Fragen gestellt. Man muss sich. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch diese Autos vorstellen kann, wenn die 700 Kilometer gefahren sind, waren die platt, die Reifen waren komplett abgefahren. Da waren dann erstmal ganz praktische Fragen, wo kriegt man jetzt in Saarbrücken Ersatzteile für dieses Ding her? Gibt es irgendwo? Und dann gab es dann Reifenhändler im Saarland, die haben dann die Reifen verschenkt und kostenlos repariert und alles. Und das sind so irgendwie so kuriose Sachen, die ich da in Erinnerung habe.
Es ist ja auch ein Zweitakter, ihr brauchtet ja das richtige Benzin. Das ist
Ja,
nicht
und
so
ach du,
einfach.
ja, und solche Sachen,
Genau.
genau. Das waren dann, musste man irgendwie dafür sorgen, genau, dass dieses Auto noch wieder funktioniert und lauter so ein Zeug.
Da will man auch nicht gerade stranden. Lucy.
Lucy?
Kleine Anekdote noch am Rande. Was ich wahnsinnig faszinierend fand, also weil ja gerade gesagt wurde, es war ein Prozess. Wir haben am 10. November dann jemanden aus Dresden kennengelernt und haben dann tatsächlich, haben den dann, sobald es ging, also als du aus West-Berlin auch raus durftest, da gab es ein paar Tage, da durftest du das nicht, und sind wir nach Dresden gefahren. Und dann habe ich erstmal, so oft es mir nur irgendwie möglich war, die Zeit in Dresden verbracht, weil das so faszinierend war für mich, oder also auch für uns, für meinen damaligen Freund und mich, weil sich da so eine Jugendkultur oder junge Erwachsenenkultur entwickelt hatte, die eben nicht dadurch, dass sie ja kein Westfernsehen hatten, die so völlig autark war und wo plötzlich Dinge passierten, die hatte ich noch nie zuvor gesehen, oder wo es plötzlich, keine Ahnung, also idiotische Sachen, dass es plötzlich als Snack in einer illegalen Bar russische Eier gab oder sowas, oder so als und das fand ich zum Beispiel auch wieder umgekehrt wahnsinnig faszinierend. Also dann zu sehen, was das mit Menschen macht, wenn es dann plötzlich Reisefreiheit gibt, die, also dass es da noch was ganz was anderes gab als die normale Popkultur, an die wir so gewöhnt waren. Und die war toll. Die war toll und die war auch, ja, die war auch total erhaltenswert und ist, glaube ich, auch leider viel zu schnell dann eben auch in den großen Brei wieder eingemeindet worden, der dann so da war.
Und sagte dazu das Tal der Ahnungslosen.
Ja, ja, das
Tal
der
Ahnungslosen.
Genau, ja, ja. Aber das hatte natürlich auch einen Vorteil, ne? Wenn du davon nicht, du hast dann eben auch, also hatte natürlich keinen Vorteil in dem Sinne, dass es überhaupt ein Vorteil war, aber es hatte dann in dem ganz speziellen, um Himmels Willen, bloß nicht falsch verstehen, aber es hatte in dem ganz speziellen Fall dann den Vorteil, dass sich da was völlig Eigenes entwickelt hat. Aber ich glaube, dass es trotzdem das Recht eines jeden Menschen ist, frei an Informationen zu gelangen. Insofern ist es eher eine, ja, die Resilienz wieder, die Leute entwickeln, wenn sie...
Das Recht, frei an Informationen zu gelangen, ist ein gutes Stichwort für uns. Lydia habe ich jetzt nicht gefragt, weil ich wie das für sie war, weil ich vermute, dass du dich ähnlich wie ich wahrscheinlich nicht mehr so gut dran erinnern kannst. Oder sehe ich
ja,
das
teilweise.
Falsch?
Also es ist so, ich habe in der Sendung über Polen schon mal gesagt, dass für mich das Ganze sich so darstellte, dass nun plötzlich wir die Möglichkeit hatten, unsere Verwandten in Polen zu besuchen. Und wir sind ja 87 aus Polen geflohen. Und daran erinnere ich mich sehr. Und interessanterweise, während Ruth so erzählte, bekam ich so eine Erinnerung, weil ich sehr genau weiß, dass das sehr gruselig für mich war, als wir nämlich geflohen sind, weil ich wusste, dass es irgendwie eine bremsliche Situation ist, auch wenn ich das mit 4,5 Jahren natürlich nicht so wirklich erfassen konnte, was da los ist. Aber irgendwie habe ich verstanden, es ist jetzt ganz wichtig, dass das jetzt hinhaut, dass wir jetzt unsere Tante im Westen besuchen können und dass das nicht schief geht. Und ich weiß, dass ich totale Angst hatte vor dem Soldat, der dann irgendwie die Unterlagen kontrolliert hat im Zug. Und ich totale Panik vor ihm hatte und er keine Ahnung hatte, warum ich so eine Panik vor ihm hatte. Und ich sehr froh bin, dass er nicht drauf gekommen ist, dass ich wahrscheinlich so eine Panik hatte, weil ich wusste, es ist super wichtig, dass wir jetzt da rauskommen. Aber das war gerade so was, was dann so aufgeploppt ist. Wenn man so 4,5 ist, kriegt man den Stresspegel der Situation schon irgendwie mit, auch wenn man sie halt nicht verstehen kann. Und deswegen war es so krass, dass ich dann 8 war und zum ersten Mal wieder meine Verwandten in Deutschland also aus Deutschland in Polen besuchen konnte und die Verwandten aus Polen uns auch in Deutschland dann besucht haben. Und apropos Auto, meine Oma hat meinem Onkel dann direkt ein Auto gekauft, weil sie davon ausging, dass er mit dem sehr, sehr günstigen polnischen Auto, was er dann erworben hat, es wahrscheinlich nicht schaffen würde, den Weg zurückzulegen zu uns, um uns zu besuchen. Also hat sie ihm dann, also lauter so Sachen, die jetzt gerade aufgeploppt sind. Also bis hin zu, dass ich weiß, ich war in Polen und meine Mutter hat es einmal geschafft, mir, als wir, glaube ich, in Warschau waren oder so, eine Banane zu besorgen und dachte, wow, mein kleines Kind, so 3 Jahre alt, bekommt jetzt eine ganz tolle Frucht so und ich überhaupt keine Lust hatte, etwas zu essen, was ich noch nie gesehen habe. Also ich als Kind eher so, nein, danke. Und das war irgendwie total schlimm, weil sie hatte mir ja so was Tolles ermöglicht und jetzt wollte ich das gar nicht essen. Also da seht ihr, ich habe ganz viele Erinnerungsassoziationen, obwohl ich super jung war, als das alles natürlich abgelaufen ist. Naja, gut. Das ist meine paar
Genau, das
Cent.
Finde ich ja spannend.
Jo.
genau, denn solche Eindrücke, auch wie das mit Ruth, mit dem Sauerkraut, das sind manchmal tolle Bilder, finde ich, die für viele andere Sachen stehen können. Und Bilder, die für viele andere Sachen stehen können, zusammen mit Recht auf Information, das haben wir auch in 2 Wochen wieder, nämlich am 1. Juli.
Da treffen wir uns gleiche Stelle, gleiche Welle. Und wir reden, Lydia, darf ich es schon spoilern? Ja, richtig?
Ja.
Ja, da reden wir nämlich über Horrorfilme, aber die Gäste verraten wir euch jetzt noch nicht. Das wird cool. Der Bernd freut sich schon, scharrt schon mit den Hufen. Und genau. Ja, dann bedanke ich mich sehr bei Lucy, Andreas, Ruth und natürlich auch bei Bernd und Lydia und bei unserem Team im Hintergrund. Vielen Dank an euch alle. Und das war's dann schon. Vielen Dank für diese sehr unterhaltsame und interessante Folge.
Danke, bis dann.
Tschüss.
Ciao.